Max, wir müssen reden. Das geht nicht so weiter mit Studio Link.
Mit Studio Link. Studio Link funktioniert fantastisch, hat all die Jahre fantastisch funktioniert.
Und seit den letzten zwei Sessions nicht mehr.
Ja.
Ja.
Woran könnte es wohl liegen?
Das ist die Frage, das haben wir nicht rausgekriegt, ne?
Aha.
Mit vielen
Ah, die
Entschuldigungen und
Vorgeschichte
Geschrei.
ist, für die, die das jetzt gerade im Podcast hören, wir haben gerade mal wieder probiert, einen Livestream zu machen, der dann komplett in die Hose ging, weil halt immer die Verbindung dann zusammengebrochen ist. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich würde sagen, es liegt an der Internetverbindung. Über Zencaster scheint es irgendwie zu funktionieren. Keine Ahnung, wieso es jetzt gerade geht und vorher nicht ging.
Letztes Mal hat es auch schon beim über Zencaster funktioniert und nicht über Studio Link. Weswegen ich denken würde, es liegt an Studio Link.
Ja, aber leider kann man mit Zencaster keine Livestreams machen. Ansonsten könnte man ja meinetwegen auch gerne mit Zencaster machen, aber damit hat man nun mal leider keine Livestreams. So. Und ich weiß, Jens Scholz hat irgendwie gesagt, dass man dafür irgendwie irgendeinen Wackelpudding nehmen kann, der dann OBS Broadcasting Software, was ja an sich eine ganz schöne Software ist, aber die halt nicht dafür gemacht ist, um Audio-Streams zu machen, sondern die eigentlich nur für Video gedacht ist. Ich weiß gar nicht, ob die Audio können überhaupt. Naja, egal.
Ja, muss es halt ohne Streams gehen, die drei Hörer, die wir da immer haben.
Es waren letztes Mal waren 20 Leute da, die
Ja.
nur darauf gewartet haben, dass es losgeht. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren.
Aber ich meine, komm, es sind jetzt irgendwie 20 Leute und über den
Ich
Feedback
find's.
erreichen wir das, keine Ahnung.
Ja, aber ich finde, ich höre, ich hab gerne einen Livestream. Ich mag einfach einen Livestream. Ich finde es schade, dass so das jetzt wegen, keine Ahnung, warum, nicht auf die Reihe kriegen.
Ich verstehe auch nicht, warum Zencaster das nicht anbietet. Das kann nicht so kompliziert sein.
Ja, keine Ahnung. Ich nehme an, wenn man ihnen Geld gibt, dass sie das dann können, aber es kostet halt.
Ach so, okay. Meinst du?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie es ist. Aber
Erweiterte Feature Set.
ja, vielleicht können sie es, vielleicht machen sie es einfach nicht. Vielleicht haben sie einfach keinen Bock darauf. Ist ja auch keine. Ist ja auch nicht so wichtig. Ist halt nicht ihr Geschäftsmodell. Keine Ahnung. Ja.
Du wolltest was über die Eisprinzessin erzählen beim letzten Mal, als
Ich
wir
wollte was
geschaltet
über die
haben.
Eisprinzessin. Stimmt, haben wir Frozen 2 geguckt mit Kolja und der. Ich mag den ersten Teil, den zweiten Teil mag ich nicht. Dummerweise mag Kolja den zweiten Teil lieber. Deswegen wir natürlich dann den zweiten Teil geguckt haben und der heißt, auf Englisch heißt der einfach der Frozen. Auf Deutsch heißt er die Eisprinzessin, völlig unverfroren, was irgendwie so ein komplett sehr deutscher Titel ist.
Es ist wie so ein Friseursalonsname.
Es erinnert mich immer irgendwie an völlig unverfroren. Es klingt so nach so einem, 70er Jahre Italo-Softporn oder irgendwie sowas. Es ist, und das ist halt so ein Disney-Ding und ich weiß nicht, ob den schon mal jemand gesehen hat. Was auf jeden Fall der erste Teil ist so eine Lesbenhymne, sage ich mal. Also dieses gerade dieses Let It Go, das ist unter amerikanischen lesbischen Frauen ist dieser Film kompletter Kult. Weil es geht halt um diese Eisprinzessin, die ganze Zeit ihr Schloss nicht verlassen kann, weil sie ein Geheimnis hat, weil sie anders ist als die anderen und so. Und wenn man sich den Text, ich habe den diverse Male sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gehört, weil Kolja sich diesen Soundtrack halt abends hoch und runter hört. Und wenn man den Text auf Englisch, im Deutschen überhaupt nicht, aber im englischen Original sich anhört, dann kann man auch schon verstehen, warum Leute das rein interpretieren, weil das ist tatsächlich alles sehr, sehr doppeldeutig. Und was ich irgendwie ganz cool finde. Ja. Aber dann im zweiten Teil ist das dann alles, das hat dann wieder war dann die große Enttäuschung. Nicht nur, weil es ein schlechterer Film ist, ein deutlich schlechterer Film, sondern weil es ein, also technisch natürlich tausendmal besser ist. Also die Technik hat sich halt viel weiterentwickelt, so gerade die 3D-Technik. Aber halt die Story ist total langweilig, die Lieder sind deutlich schlechter und sowas alles. Ja, womit ich,
Aber ich
ja.
sag mal so, ne, seitdem Donald Trump zu YMCA in seinen Rallyes tanzt, ja, hat jede Doppeldeutigkeit seinen Sinn verloren.
Ja. Das ist so irre, oder? Wie so die, wie so diese Symbole so alle so austauschbar sind. Und dann halt einfach, zum einen ist halt einfach gar keine Rolle spielt, aber halt auch einfach gnadenlos Sachen geklaut werden und sowas. Das ist ja, ein bisschen kann ich mir durchaus auch vorstellen bei Trump so, ja, wir sind ja faschistisch, das heißt ja nicht automatisch, dass wir schulenfeindlich sind.
Und also ich kann mir vorstellen. Der weiß das nicht. Ich glaub einfach, der weiß das nicht. Für den ist das einfach irgendwie ein witziger Song.
Ich glaube, Trump selber, also ich glaube zum einen.
Und für die Supporter sowieso.
Ich glaube, also ob er es weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber er hat kein, also ich glaube, Trump selber ist es auch eigentlich, der hat kein Problem mit Homosexuellen, würde ich mal vermuten. Also jedenfalls habe ich nie was von ihm in der Richtung gehört oder sowas. Und ich glaube, das hätte man gehört. Und klar, sehr, sehr viele seiner Wähler haben Probleme mit Schwulen und Lesben und mit Homosexualität. Aber ich glaube, Trump selber ist es im Wesentlichen egal. Ja, keine Ahnung. Aber wieso sind wir jetzt eigentlich gerade von Frozen?
Alle Wege führen zu Trump.
Direkt auf Trump. Ich wollte über die neuen MacBooks reden. Ich wollte über irgendwelche anderen Sachen reden. Ich wollte ganz am Ende vielleicht irgendwann mal über diese furchtbare Sache da reden, die mir. Du hast irgendwie geschrieben, dass wir jetzt all diese Zyklen frei haben, ne? Die, mit denen wir jetzt, hast du auch auf Twitter geschrieben, so, wir haben jetzt diese Zyklen frei, mit denen wir uns vorher mit Trump beschäftigen mussten. Jetzt ist es ja irgendwie so ein Zwischenzustand, wo man mal einen Tag hat, wo man komplette Ruhe hat von Trump und dann wieder so einen Tag später, oh Gott, ist das jetzt, macht er jetzt doch wieder einen Coup.
Ich bin auch immer, es ist ein
ist egal. Lass uns erst bei die anderen Themen.
Genau, bleiben wir nochmal bei erfreulicheren Dingen. Ich trinke gerade Wein. Weißt du was, ich bin mir nicht eingefallen, wir hatten das letzte Mal überhaupt nicht darüber geredet, dass ich hier in Hamburg bin. Ne? Also wir hatten einfach so eine Sendung gemacht, wir haben überhaupt nicht die Umstände. Normalerweise thematisieren wir zumindest mal kurz die Umstände, jetzt bin ich gerade in Hamburg. Und ich war doch das letzte Mal schon in Hamburg, als wir gemacht haben. Aber das weiß ja der Hörer nicht, wenn wir es nicht sagen.
Und du bist gerade in Hamburg, um dich da mit Leuten zu treffen, ne?
Genau, weil hier gilt ja der Lockdown nicht.
Ach so.
Und deswegen, nein. ja, aber auf so eine Art ist das richtig, ne? Weil ich bin da jetzt an so einem Forschungskolleg. Zukünfte der Nachhaltigkeit heißt das.
Zukünfte, gleich mehrere.
Genau, Zukünfte der Nachhaltigkeit. Okay. Es gibt natürlich mehrere Zukünfte, im Sinne von, es gibt mehrere Szenarien, ne, oder beziehungsweise mehrere Zukunftsentwürfe, ne, die gibt es natürlich. Zu einem jeweiligen Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich Milliarden von Zukünften irgendwie
so. Genau, und es geht ja, die Idee ist ja, das zu gestalten.
Genau, und dann halt irgendwie dahin zu denken. Und da bin ich eingeladen worden, jetzt 4 Monate cool. Hier in Hamburg zu sein. Direkt mit dem Lockdown ging das los. Hahaha, ist das nicht lustig? Ja, aber wir machen unsere Sessions sowieso, machen wir sowieso per Zoom, also unsere Kollegsitzung.
Ja.
Und deswegen ist das eigentlich ganz okay.
Und was ist jetzt der Unterschied zu, wenn du einfach in Berlin geblieben wärst?
Tatsächlich habe ich hier ein Büro.
Okay. wo du mit 300 Leuten drin sitzt.
Ja, also nee, ich so ein Einzelbüro tatsächlich
auch. Okay.
Ein ganz cool. Eigenes Büro mit Schreibtisch, Monitor, dies, das, alles Mögliche. Und ich gehe da tatsächlich auch ein paar Mal hin, so manchmal, weil ich da, es ist nicht wahnsinnig gefährlich, es sind da irgendwie. Eigentlich normalerweise ist das ausgelegt für 20 Leute oder so und dann sind irgendwie nur 3-4 Leute mal da und das ist irgendwie ganz entspannt und auf dem Flur tragen wir alle Masken und in den Büros sitzen wir immer einzeln und so. Also es ist eigentlich relativ safe soweit und ich fahre halt auch mal mit dem Fahrrad hin, insofern ist das ganz cool. Und tatsächlich sozusagen, während bei euch allen die sozialen Kontakte runtergehen, gehen sie bei mir gerade hoch, was ist ja schon mal... Was aber, sag ich mal, irgendwie nicht so ist, dass es jetzt irgendwie bei mir jetzt wahnsinnig viel ist, sondern eher so, dass ich, glaube ich, jetzt an euch heranreiche, wo ich vorher
gar keine hatte. Also du hast von null quasi auf 5% dessen, was du normalerweise machen würdest, während wir dann quasi es genau, die auf die 5% runtergegangen sind, so nach dem Motto.
Sozusagen. Und das ist insofern halt auch ganz angenehm. Das ist halt auch echt, das ist irgendwie ganz nett. Ja, und da bin ich dann halt auch ganz gerne mal in Hamburg. Ich mag die Stadt, ich habe da hier auch mal länger gewohnt und deswegen ist es halt auch eine Art Rückkehr. Ich kenne hier auch ganz viele Leute und das ist auch schön und genau. So viel zu Hamburg.
Okay, ja. Hier Berlin, wir sitzen die ganze Zeit drinne. Bei mir ist es jetzt langsam, fängt es gerade so die Zeit an, wo ich mir denke, so, ich könnte mir langsam, dass ich mich drauf freue. Ich habe aus Australien habe ich Bilder gesehen, so von vollen Stadion, wo irgendwie gefeiert wird, weil die haben jetzt halt seit mehreren Wochen keinen einzigen Fall mehr gehabt, keinen richtigen. Und machen irgendwie offensichtlich eine große Party. Und ich wollte sowas auf Twitter posten, Screenshot. Ich habe dann mir nicht die Mühe gemacht, den Screenshot nochmal rauszusuchen, aber so eine halbe Stunde, nachdem ich dieses Foto gesehen habe, wollte ich dann eigentlich so posten. Das könnte unsere Party sein, so ein bisschen so.
Das ja, wird, total. Also das ist das, was die Leute nicht verstehen, ist halt tatsächlich, wir könnten hier keine, also null Maßnahmen haben. Wir könnten alles aufmachen, wir könnten wieder in Kneipen sitzen, wir könnten in Clubs feiern, wir könnten unseren ganz normalen Alltag lang nachgehen, wenn wir es schaffen würden. Und ich sage ganz bewusst, wenn, nicht also so im Sinne von when, also if, ja, also im Sinne von if meine ich, wenn wir das hinkriegen würden, halt so eine Suppression-Strategie hinzukriegen. Mhm. Ich sage nicht, dass wir es hinkriegen würden. Auf jeden Fall, es gibt definitiv, glaube ich, berechtigte Zweifel, dass wir es hinkriegen könnten.
Ja.
Ja, irgendwie, das will ich gar nicht abstreiten. Wir haben andere Voraussetzungen. Aber ich finde es trotzdem grauenhaft, dass wir es nicht versucht haben. Und selbst wenn wir es versuchen und scheitern, ja, wären wir trotzdem noch 100.000 Mal besser dran als jetzt. Selbst im Scheitern hätten wir dann einen viel besseren Ausgang als jetzt.
Ich finde, wie wir es jetzt gerade machen, finde ich auch so furchtbar auf vielen Ebenen. Das finde ich echt tragisch an dieser ganzen Corona. Also ich finde, man könnte sehr gut die aktuellen Maßnahmen kritisieren. Ich finde, man kann sehr, 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 sehr viel daran aussetzen. Ich finde, wie die Schulen umgegangen wird, finde ich krass. Ich finde, wie dass einige Wirtschaftsbereiche so komplett dicht gemacht werden, Kneipen, Restaurants etc., wohingegen andere Bereiche, die sicherlich ähnlich viel Übertragung haben wie Büros und so weiter und so fort, eigentlich gar keinerlei Einschränkungen haben und solche Sachen. Ich finde, es gibt tausende Sachen, die man gut kritisieren könnte. Wir haben letzte Woche war Diana, Kolja geht jetzt zum Fußball jeden Freitag. Wir probieren das immer auszureden, aber er liebt Fußball dummerweise. Und da kam jemand vom Stadtbezirk vorbei und hat dafür gesorgt, dass die Eltern nicht am Rand beim Fußballfeld stehen dürfen und ihren Kindern zugucken dürfen, während das Fußballspiel läuft. Weil dann könnten sich ja Gruppen bilden, die sich unterhalten und dann wird dadurch Corona übertragen. Und das ist so dieser Punkt, wo ich dann so, und dafür sind Kapazitäten da. Dafür habt ihr Leute, die ihr über die Fußballfelder schickt. Und um das zu überprüfen. Aber ein Dreivierteljahr keine vernünftige Nachverfolgung auf die Beine stellen. Diese Sachen. Das finde ich gerade das Frustrierende. Und dieses, wie eigentlich so ein bisschen, und ich finde diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über Weihnachten, und oh Gott, man kann doch nicht ohne Weihnachten, doch, man kann auch mal ohne Weihnachten. Und ja, das ist scheiße.
Ich finde es auch super frustrierend. Ich finde es einfach super frustrierend. Ich finde wirklich, es ist ein richtig gehendes, hartes Politikversagen.
Ja.
Und ich gebe halt wirklich den Ländern die Schuld. Ich gebe den Ministerpräsidenten die Schuld.
Ich weiß noch nicht, das halte ich für durchaus plausibel. Ich also weiß jetzt
alle,
gar nicht, ob
alle Verhandlungen, und zwar irgendwie seit dem Sommer, ja, sind die Ministerpräsidenten immer am Bremsen. Und sie haben jetzt, sie haben auch deswegen ist dieser Lockdown auch so ein Möchtegern-Lockdown geworden. Und selbst bei den Nachverhandlungen, die jetzt letzten Montag waren, haben die Ministerpräsidenten alles abgeblockt, ja, obwohl ganz klar war, dass das nicht reichen würde. Und jetzt stagnieren wir auf diesem mega hohen Niveau an Neuinfektionen weil genau. Die Ministerpräsidenten da keine Konzession gemacht haben. Und ich frage mich, was die sich vorstellen. Wollen wir jetzt auf diesem Niveau jetzt irgendwie jetzt monatelang im Lockdown verbleiben oder im Pseudo-Lockdown verbleiben? Was glauben die? Also ich meine, sind die eigentlich komplett behämmert? Mal ohne Scheiß, ich reg mich auf, ja, weil ich habe keinen Bock, den gesamten Dezember auch noch im Lockdown zu verbringen, wegen diesen Vollspastis.
Wir werden den gesamten Dezember im Lockdown bringen. Das wäre vermeidbar gewesen.
Vermeidbar gewesen. Aber immer ohne Scheiß. Und das werden Tausende von Menschenleben sterben. Wegen diesen dummen Wichsern. Mann.
Das finde ich halt das Krasse, dass wir im Augenblick gerade, wir haben halt über 20.000 Fälle jeden Tag. Und irgendwie ist alles runtergefahren, aber irgendwie geht trotzdem alles ganz normal weiter. Und das ist jetzt offensichtlich der Status quo, auf den man sich gerade so, auf den man sich halt eingestellt hat. Ja, die Geschäfte sind weiterhin voll und die Firmen sind offen und die Schulen, ja, Schulen müssen ja offen bleiben, kann man ja nichts machen. Und gleichzeitig gehen die Todeszahlen in die Höhe
Die Krankenhäuser werden überlastet sein, das wissen wir jetzt schon, das können wir jetzt schon ausrechnen.
Ja, genau, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie überlastet sind. Und das ist, wir rennen gerade wirklich da mit Ansage gegen die Wand.
Ja.
Und zwar eben ganz richtig, wie du sagst, so, weil halt, wir können doch nicht eine Vollbremsung machen, nur weil wir gegen die Wand fahren. Das ist doch eine Vollbremsung. Lasst uns doch ein bisschen bremsen. Lasst uns doch so bremsen, dass wir nicht 1000 Meter hinter der Wand zum Stehen kommen, sondern 500 Meter hinter der Wand zum Stehen kommen.
Ja, wir kommen wahrscheinlich gar nicht zum Stehen, aber.
Ja, na doch, an der Wand.
Also was die.
Um in dem Beispiel zu bleiben.
Okay, ja, stimmt. Ich will jetzt gar nicht vom Sommer reden. Ne? Ich glaube, beim Sommer, wir hatten im Sommer die Möglichkeit, diese Ausrottungsstrategie zu machen. Ne? Also,
yeah.
Die ist jetzt gerade außer Frage. Jetzt geht's um Emergency, ja. Und im Endeffekt, als wir den Lockdown beschlossen haben, oder diesen Pseudo-Lockdown, wie man ihn nennen möchte, Pseudo-Lockdown-Light oder was weiß ich, was da mal so für Sachen rauskommen. In dem Moment, vor zwei Wochen vorher, hat Merkel bereits diese Rede gehalten an Leute, diese eindringliche Rede. Und sie hat damals schon versucht, diesen Lockdown durchzusetzen. Sie ist gescheitert. Ja? Und wenn wir ihn zwei Wochen vorher gemacht hätten, dann wären wir jetzt schon durch damit. Dann hätten wir jetzt die Zahlen schon wieder drunten gehabt, ja, wenn wir es zwei Wochen früher gehabt hätten. Weil der hätte dann nicht so stark sein müssen und der hätte nicht so lang sein müssen. Aber nein, die Ministerpräsidenten haben gebremst und haben nochmal zwei Wochen rausgezögert und dann haben wir einen gemacht, der dann wiederum too little too late war, der jetzt wiederum dazu führt, dass wir jetzt immer noch keine sinkenden Zahlen haben, weswegen wir jetzt noch weitere zwei Wochen lang, Alter, diese Backen, Mann, ich könnte die echt zusammen. Ich mach mal ohne Scheiß, ich verstehe es nicht. Das sind Leute, die sind unverantwortlich.
Nee, ich glaube, das ist politische Denke. Das sind Leute,
die musste glauben, man einsperren, Mann, das sind Massenmörder, die haben tausende Menschen und Menschenleben auf dem Gewissen wegen ihrer Scheiße.
Das sind halt Leute, die sind es gewohnt, Kompromisse zu machen. Die wollen mit dem Virus verhandeln und das finde ich an dieser ganzen Debatte gerade ich glaube, das war bei Übermedien, war das so ein Artikel, dass halt es wird nicht über Corona selber geredet, sondern es wird nur immer über die Einschränkung geredet. Es ist dann halt, oh ja, so schlimme Zeiten stehen an, die Weihnachtsmärkte haben zu. Ja, warum sind denn die Weihnachtsmärkte zu? Was ist denn der Grund dafür? Guck doch mal bitte, berichtet doch. Also ich meine, okay, es ist natürlich, bietet sich vom Thema her nicht so an, weil es halt, Wir haben schon genug Bilder von den Särgen gesehen und wir haben schon genug Geschichten wobei so wahnsinnig viele Geschichten von den Spätfolgen habe ich noch gar nicht gelesen, muss ich sagen. Da wird wenig drüber berichtet. Und jetzt, ich meine, jetzt ist gerade dieser aktuelle Spiegeltitel, der jetzt gerade rumgeht, wo da so quasi Kampf um Weihnachten und dann ist Merkel mit der Rute da und will alle, wo man dann so denkt, wo das halt auch vom Spiegel in dem Fall dann auf dem Titelbild so inszeniert wird, wie ein, als ob da auf der einen Seite sind die, die sagen, nein, wir wollen Weihnachten, auf der anderen Seite sind die, die sagen, nein, wir wollen kein Weihnachten. Und das komplett ausgeblendet wird, dass das Konsequenzen hat. Dass es einen Grund gibt, warum die Leute wollen, warum dieser Lockdown sein muss, dass das Gründe hat. Und dass es nicht die, und das finde ich halt bei dieser ganzen Schweden-Schwachsinnsdebatte, so die, ja, die Schweden haben einfach weitergemacht. Und die haben die haben auch einen Wirtschaftseinbruch.
Und die haben
auch einen genau den gleichen gemacht. Und die haben auch einen Lockdown. Ja. Und übrigens, die haben schon vorher, in Schweden konnte man noch nie alkoholfrei kaufen. Und da konnte man noch nie einfach in die Kneipe gehen, hat die noch nie länger als bis 11 offen gehabt. Die haben immer Lockdown, wenn man den Teil will, sozusagen.
Ja. Und also, ich kann diese Leute nicht ernst nehmen, die mit Schweden kommen. Das sind einfach hirnlose
Vollbratzen. Das hat sich spätestens erledigt, aber
ich bin auch echt so schlecht gelaunt wegen dieser Scheiße. Es geht mir so auf den Sack, man. Wie man so hart verkacken kann. Wie man so unfassbar hart verkacken kann. Ich verstehe es nicht. Sind diese Leute denn einfach komplett mit dem Klammerbeutel gepudert? Ich bin momentan auch echt nicht gut drauf. Also ich muss.
Das sind einfach.
Heute auch zu viel Twitter geguckt, jetzt irgendwie diese Spacken da in Leipzig unterwegs. Alter, ey.
Will ich gerade mit der Polizei prügeln?
Ja, und jetzt irgendwie waren sie jetzt gerade in ich versuche die zu ignorieren, was diese ganzen Corona-Spinner. Aber es gelingt mir nicht. Und ich denke mir, ich verliere momentan gerade richtig, richtig, richtig hart den Glauben an die Menschheit, wirklich. Also es ist wirklich ein Haufen Dreck, diese Menschheit. Wenn das der Maßstab ist, mit dem wir arbeiten müssen, dann können wir es einfach vergessen. Und dann können wir es auch mit dem Klimawandel vergessen. Und vielleicht ist gut, dass wir dann einfach mal diesen Scheißplaneten zu einem riesengroßen Backofen umbauen, um diese Scheißmenschheit einfach mal wegzubritzeln. Mann, Mann, Mann.
Ja, das ist halt sowas, was ich heute auch so gedacht habe. So, nehmen wir mal an, jetzt kommt tatsächlich der Impfstoff und hoffen wir mal, dass die Bevölkerung dann geimpft wird und dass wir zügig eine. Was werden denn die Konsequenzen sein, die aus dieser Krise gezogen werden? Was wird dann sein, nehmen wir mal an, in 5 Jahren steht die nächste Pandemie an? Was wird dann das Learning daraus sein? Und meine Befürchtung ist, dass was die Menschen daraus ziehen werden, ist, ja, also beim letzten Mal war es ja auch deutlich übertrieben, da waren wir am Anfang, nee, machen wir diesmal gar nichts.
Meinst du wirklich?
Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, dass im Augenblick ist der Eindruck, dass wir, dieses wir haben halt, wir sind halt noch in der relativ glücklichen, und ich meine, ich finde das gerade in den USA, finde ich das auch spannend. Das
ist ja noch richtig krass. Also
ich meine,
probiert gar keiner mehr irgendwas noch einzuschränken. Das ist irgendwie
die sind nicht mehr weit weg, dass sie jeden Tag die Todesopfer wie bei 9/11 hatten. Tag. Und für 9/11 haben die alles umgeworfen. Haben die Kriege angefangen, haben auf Rechte verzichtet, haben Dinge runtergefahren. Und das haben die jetzt jeden fucking Tag. Und es hat keinerlei Konsequenzen.
Ja. Die haben sich komplett aufgegeben.
Das ist nicht mal aufgeben. Das taucht noch nicht mal bei den, ich glaube, das taucht bei vielen Leuten noch nicht mal auf dem Radar auf. Und ich glaube, auch hier ist die Situation so, dass es bei vielen Leuten schlicht und ergreifend nicht auf dem Radar auftaucht. Die kriegen halt mit, dass wenn sie einkaufen gehen wollen, dass sie dann eine Maske tragen und das nervt sie. Und das ist halt alles, was sie in ihrem Alltag davon mitkriegen. Was ein großes Privileg ist, nicht mehr davon mitzukriegen. Ja. Und darum finden sie halt die Masken doof.
Fertig. Weißt du was, Max, ich glaube wirklich, also ich weiß es gar nicht, ob ich das jetzt sozusagen, ob das nicht vielleicht schon noch zu optimistisch ist, aber ich glaube, wir erleben das Ende des Liberalismus.
Das Ende des Liberalismus?
Ja, mal ganz ohne Scheiß. Also das liberale Denken und diese ganze Idee von Autonomie und Freiheit des Individuums
ja.
Ist manche würden sagen pervertiert, ja, irgendwie in den westlichen Gesellschaften, die halt einfach die Menschen in die Lage, nicht mehr in die Lage versetzen, überhaupt jemals irgendetwas noch kollektiv denken zu können und nur noch an ihren eigenen Vorteil zu denken. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es so ist, sondern ich glaube wirklich, das steckt im Liberalismus selber drin. Und ich glaube, dieses Versagen, dass wir mit den westlichen Gesellschaften, ne, mit Ausnahme vielleicht von eben Australien und Neuseeland, die sich, glaube ich, auch durch die geografische und dadurch auch kulturelle Nähe zu Asien halt auf eine andere Seite geschlagen haben bei der Pandemiebekämpfung.
Strategisch. Ja, weil sie auch wahrscheinlich realistischer die Chance hatten, würde ich mal einfach sagen. Also ich glaube, bei denen
natürlich,
war der, bei denen war der Pfad schon was, ne? Genau, aber, das war halt deutlicher absehbar, dass es funktioniert.
Aber man muss einfach sagen, also Australien hat sehr, sehr, sehr enge Beziehungen zu asiatischen Ländern, ne? Einfach durch.
Aber Australien hat auch deutlich länger gebraucht als Neuseeland. Und ich glaube, die waren am Anfang auch eher schlecht. Und
die haben am Anfang, haben sie halt, wie alle westlichen Länder, halt darauf reagiert, wie westliche Länder darauf reagieren. Und dann haben sie gesehen, Moment mal, bei unseren Handelspartnern in China und Vietnam und so weiter und so fort, da funktioniert das ganz anders. Probieren wir es doch auch mal. Und diese Erkenntnis ist bei uns nie gekommen, ne? Zu sagen, okay, gucken wir doch mal die anderen Länder an und gucken wir mal, was wir abgucken können. Nein, bei uns war halt immer so, Freiheit! Freiheit über alles! Hahaha! Wir müssen das Individuum schützen, dass wir da keine machen. Und so weiter. Also, und das am Ende des Tages, also das ist halt so, dieses Freiheitskonzept natürlich auch immer als ein Anti-Staatskonzept, als ein Anti-Regierungskonzept, ja, also alles, was Regierung ist, ist das, was die Freiheit des Individuums einschränkt, das heißt, mit anderen Worten, jede Form von Regierung muss immer ein Kompromiss mit der Freiheit des Individuums sein und die Idee, dass momentan die größte Einschränkung der Freiheit nicht von der Regierung, sondern von einem Virus kommt, das geht bei denen in den Kopf nicht rein. Das geht in den Kopf nicht rein. Das verstehen die nicht, weil es da kein gedankliches Konzept im Liberalismus für gibt. Und deswegen verkacken alle westlichen Staaten so unfassbar hammerhart. Und wenn wir ehrlich sind und da hinterher eben diesen Schlussstrich ziehen und gucken, wie wir uns geschlagen haben, dann werden wir feststellen, dass wir fucking nochmal total versagt haben und dass wir dass das definitiv an einer liberalen Verwirrung basiert. Und
ich glaube nicht.
Und das kommt natürlich gleichzeitig mit dem Aufstieg von China.
In
der Weltmacht, die mit einigem Recht hinzeigen können und sagen, guck mal, da so weit kommt ihr mit eurem Liberalismus.
Da führt euer Individualismus hin.
Genau, da führt euer Individualismus. Ihr opfert praktisch eure alten Generationen für eure Freiheit. Na, dankeschön. Ne? Und der Punkt ist, dass halt, und da bin ich mir sicher, ne, dass halt Corona nur wahrscheinlich sogar dafür sollten wir dankbar sein, ja, weil das ist halt tatsächlich der Stresstest für den Klimawandel. Und weil natürlich ist es ein anderes Problem, es ist anders gelagert, es ist schlimmer, aber es ist auch langsamer. Aber im Endeffekt bedeutet es dasselbe. Wir müssen kollektiv handeln und wir müssen Freiheiten einschränken und wir müssen das definitiv tun ohne und es wird nicht freiwillig gehen. Die Leute werden nicht freiwillig auf Privilegien verzichten. Das wissen wir jetzt und das verstehen wir jetzt und wir müssen, wir brauchen ein hartes Government, wir müssen Regeln durchsetzen. Und das hat es, und wir sehen es an, Corona, dass es nicht funktioniert. Und ich bin mir mittlerweile der Überzeugung, dass die westlichen Gesellschaften strukturell aus der Lage sind, auf den Klimawandel zu reagieren. Es ist nicht einfach nur irgendwie die bösen Bosse und keine Ahnung, die machen jetzt irgendwie die Kampagnen und so weiter. Das stimmt alles auch, ja, aber das ist nicht das Problem. Demokratien, ich habe das Gefühl, liberale Demokratien sind strukturell außerstande, kollektive Probleme zu lösen.
Da sehe ich es prinzipiell anders. Und zwar was glaube ich der große Unterschied zwischen Corona ist und dem Klimawandel ist halt, Corona ist eine Gefahr von außen. Das war halt eine Gefahr, die ist aufgekommen und mit der kann man halt umgehen. Und damit hat ein System wie China oder sowas ist damit sehr, sehr gut umgegangen, weil die halt ja, die konnten halt schnell reagieren. Wohingegen mit dem Klimawandel sind die ja auch nicht so geil. Also da sind die sicherlich in einigen Bereichen besser, aber in anderen Bereichen sind sie auch furchtbar viel schlechter. Warum? Weil ich glaube, weil die Mechanismen, die hier dazu führen, dass der Klimawandel so schlecht bekämpft werden, in China sehr, sehr ähnliche sind. Nämlich, du hast etablierte Spieler. Und also ich meine, der einzige Grund, ich glaube, dass der Klimawandel sich in Europa oder dass der sich auch, also was ich glaube beim Klimawandel ist, dass wir gerade groß auf, also dass uns der technische Fortschritt massiv helfen wird. Er wird nicht bei weitem nicht alle Probleme für uns lösen, aber er wird uns ganz massiv helfen. Das ist halt, wir stehen halt kurz davor, dass Elektroautos in vielen Ländern, also in China ist wahrscheinlich das schon vorbei, dass die einfach die Zukunft sind. Wir stehen an der Stelle, wo regenerative Energien einfach billiger sind. Ich meine, als Strom aus Kohle zu erzeugen, etc. pp. Und das wird uns weiterhelfen. Und der Grund, warum das nicht massiv stärker unterstützt wird, ich meine, man kann sich überlegen, subventioniere ich die Kohle oder subventioniere ich die zukünftigen Technologien, ist halt, dass das Lobbying und in dem Fall, ja, also die bösen Konzerne sozusagen, da halt Einfluss auf die Politik nehmen. Und das tun sie, glaube ich, hier genauso, wie sie es in China tun. In China sind das dann vielleicht andere Argumente, mit denen du gegenüber der Politik kommen wirst, aber im Endeffekt hängen halt viele Arbeitsplätze von ab. Man muss sich halt, es ist teuer, das umzustellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und beim Klimawandel habe ich zumindest noch die Hoffnung, dass wir das Gröbste noch abfedern können, einfach dadurch, dass die sich nicht anpassen, einfach unrentabel werden.
Also
und halt darum rausfallen. Aber weil ich meine, ich fahre ja regelmäßig mit Elektroautos. Und also ich nehme hier, in Berlin gibt es diesen Dienst WeShare, heißt der, wo man sich halt Elektro-Golfs mieten kann, die mit Ökostrom fahren. Keine Ahnung, woher der Ökostrom kommt. Und ich mache das ja. Und wenn man halt einmal in so einer Karre drin gesessen hat, das ist ja, man will, also ich verstehe nicht, wie irgendjemand sagt, oh ja, ich bin jetzt mit dem Elektroauto gefahren, jetzt will ich aber wieder an meinen Diesel zurück. Weil ein Diesel ist wirklich ein stinkendes, widerliches Ding im Vergleich dazu. Also es ist wirklich, du stehst ja mit so einem Elektroauto, stehst du an einer Kreuzung und hörst das Auto neben dir, im Gegensatz zu deinem eigenen. Weil halt dein Auto keinen Krach macht.
Ja. Also ganz kurz zu China, weil der offensichtliche Grund, warum China natürlich trotzdem weiterhin wachsende CO2-Zuwächse hat, auch größere als Europa, ist natürlich, dass sie halt wo ganz anders herkommen. Die bauen ja gerade erst ihren Wohlstand auf, ja.
Ja.
Und das muss man halt auch den gesamten, und das ist natürlich diese ganze Frage der Klimagerechtigkeit, das muss man allen Entwicklungs- oder Schwellenländern halt auch zugestehen, dass sie halt, dass bei ihnen erstmal die CO2-Bilanzen hochgehen werden, weil natürlich Klar. dort der Okay. Wohlstand ausgerollt wird.
Ja, und ja, ja.
Das ist der Grund, warum China etc. Aber die sind natürlich, was die Transition hin zu CO2-neutralen Technologien angeht, sind die halt meilenweit Europa voraus, ja. Und das ist
Na,
halt
aber auch nur da, wo es ihnen in den Kram passt. Also ich meine eben zum Beispiel die Bitcoin-Miner, die waren ja eine Zeit lang alle in China. Warum? Weil es da saubilligen Kohlestrom gibt. Die verbrennen halt einfach gnadenlos Kohle und machen das und bauen da auch neue Kraftwerke und so weiter.
Ja, genau, wobei, das muss man dazu sagen, ich habe jetzt gelesen, das ist halt, das sind halt vor allem die Provinzregierungen,
genau.
die da halt vor allem diese Kohlekraftwerke subventionieren. Und der Punkt ist, dass sie das halt tun, weil dass sich bei denen in den Köpfen festgesetzt haben, dass Kohlekraftwerken, damit fängt dann der Wohlstand an, ne?
Genau.
Und das ist halt so, das ist halt, ja,
aber wo sie es halt nicht machen, sind halt sowas wie Autos, weil da sehen sie halt jeden Tag den Smog und sie hatten halt zu dem Zeitpunkt noch keine große Autoindustrie, die da irgendwie großartig Proteste gegen einlegen könnte und dann ist das ja ganz hervorragend. Dann förderst du damit deine eigene Industrie, baust damit eigene Kapazitäten auf für Elektroautos und machst gleich die Luft sauberer.
Ja.
Und ich glaube, der einzige Grund, warum das hier nicht so ist, ich meine, Großbritannien, die haben ja gerade angekündigt, dass ab 2030, also in 10 Jahren, ist da der Verkauf von Benzinern verboten. Warum geht das in Großbritannien und nicht in Deutschland? Weil Deutschland halt Autoland ist. Ja, genau. Genau, weil das hier ansässig ist, weil die halt darauf Einfluss nehmen.
Aber viel schlimmer ist eigentlich tatsächlich, das ist wirklich, in Deutschland muss man sagen, die Kohle, ne? Also das ist überhaupt nicht verstehbar, warum wir überhaupt noch Kohle haben. Und zwar alle europäischen Länder sind schon längst weg von Kohle, aber Deutschland nicht. Warum? Wahrscheinlich wegen Atomausstieg und so, aber gut, das ist...
Wir hatten auch schon mal wesentlich mehr regenerative Energien und das ist dann alles wieder abgebaut worden, weil die Subventionen eingestellt worden sind.
Ja,
das hätte man halt noch ein bisschen länger durchhalten müssen und dann wären wir jetzt nach wie vor da, wo wir vor 10 Jahren waren. Dann wären wir da in dem Bereich Weltmeister, würden Technologie exportieren, so wie wir immer von träumen, dass wir hier den Transrapid exportieren und das Flugtaxi exportieren und das da doch alles exportieren, hätten wir die ganzen Solartechniken und die ganzen Windanlagentechniken hätten wir alle exportieren können. Aber es wäre mal spannend rauszukriegen, woran das eigentlich gescheitert ist. Weil,
an der CDU, glaube, ganz offensichtlich. Also, die.
Ja, aber, klar, aber warum? Warum, was hat da dazu geführt? Hat da tatsächlich jemand.
Lobby-Scheiße natürlich wieder.
Ja, genau. Wer hat da wie lobbyiert? Das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, diese Mechanismen, die sind tatsächlich in China vielleicht sogar schlimmer. Ich glaube, da ist so diese Lokalkorruption und sowas. Ich glaube, wenn du halt keine freie Presse hast und sowas, dann gedeiht sowas wesentlich besser.
Korruption ist schon, glaube ich, sicher definitiv ein Ding, aber die haben halt immerhin eine funktionierende Regierung, ne? Also die halt Dinge tun kann. Und das ist halt...
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich lieber in China leben würde als hier.
So, momentan, in diesem Moment, ja, hat ein Chinese mehr Freiheit als ein Deutscher. Der kann sich frei bewegen, der kann in Restaurants gehen, in Bars gehen, der kann alles machen, was er will.
Ja, aber.
Kann die Regierung nicht kritisieren, ja, aber
genau.
Hat volle Bewegungsfreiheit.
Er hat Bewegungsfreiheit, solange er brav konsumiert. Und nicht die Klappe auf.
Wir haben momentan, wir sind fucking in unsere scheiß Häuser eingesperrt.
Ja, aber ich finde es durchaus was wert. Also ich finde schon die Ironie des Ganzen, dass jeden Tag irgendwelche Demonstrationen stattfinden, wo darüber gejammert wird, dass wir alle in einer Diktatur leben, die ja eigentlich ein lebender Beweis dafür sind, dass wir nicht in einer Diktatur leben. Ansonsten würden diese Demonstrationen ja nicht stattfinden. Und insofern, ich finde, das ist schon was wert. Und ich finde auch, dass ich mir meinen Job frei auswählen kann und dass ich und ich habe schon das Gefühl, ich glaube schon, dass es in einigen Regionen, also es gibt Leute, die natürlich sehr, sehr profitieren von diesem ganzen chinesischen System. Und ich glaube, das funktioniert im Augenblick gerade auch ganz gut, weil es im Augenblick doch allen irgendwie auch besser geht. Aber ich glaube schon, also ich meine, so was da hier mit den Uiguren, guck dir das an, die sind definitiv nicht freier als wir.
Das stimmt.
Und es gibt garantiert noch sehr, sehr viele andere Minderheiten, denen es genauso geht. Und ich glaube, wenn du irgendwo ein Bauer in irgendeinem kleinen Kaff bist und dann wird mal eben dein Feld platt gemacht, weil da irgendwie ein Einkaufszentrum hin soll oder sowas, das natürlich dann, das sehe ich tatsächlich nicht so. Wobei ich das ganz lustig finde, man sieht ja immer auch China, sieht man ja diese Bilder von irgendwelchen Straßen, wo mitten auf der Straße dann noch irgendwie ein Haus steht, weil da irgendein Hausbesitzer sich geweigert hat, sein Haus zu verkaufen. Und haben sie halt, bauen sie halt das Haus dann um die, bauen sie halt die Straße um das Haus drumherum. Wo hier ja ganz klar wäre, ja, wird halt enteignet, fertig. Was ja eigentlich so das genaue Gegenteil ist
von dem, was man erwartet. Wir sind einfach kein richtiger Kapitalismus.
Wir sind einfach kein richtiger Kapitalismus.
Nur im Kommunismus gibt es richtigen Kapitalismus.
Genau.
Wo eigentlich die Rechte gelten und undurchsichtig.
Aber diese ganze Individualismus-Diskussion, die finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil ich finde, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, es gibt ja die westliche Welt oder der Kapitalismus basiert ja auf der Idee, dass sich Leute alles von Grund auf selber aufgebaut hätten. Das ist ja so immer die Geschichte, dass Leute reich sind, weil sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben oder sich richtig ins Zeug gelegt haben und härter gearbeitet haben und weiß der Teufel, was nicht alles gemacht haben. Was eine komplette Illusion ist, was durch nichts belegbar ist. Alle Zahlen, die man irgendwie nennen kann, deuten darauf hin, dass das genaue Gegenteil ist. Und es macht auch total Sinn, weil
natürlich. Vor allem in Deutschland übrigens, ne?
Also vor allem in Deutschland, ja, klar.
Wo praktisch jedes Vermögen vererbt ist, so, ja, also.
Ja, wo auch, was auch eines der Länder ist mit der schwächsten Bewegung innerhalb, also so die Aufstiegschancen, sozialen Aufstiegschancen sind fast die schlechtesten in der ganzen Welt.
Ja.
Aber nicht nur das, ich finde, es fängt schon sehr offensichtlich damit an, wenn irgendjemand sagt, mir hat niemand geholfen, ich habe alles selber gemacht. Doch, du bist irgendwann auf die Welt gekommen und jemand hat sich um dich gekümmert und hat, ansonsten wärst du nämlich einfach schon lange tot. Und es gibt niemanden auf diesem Planeten, der alles, dem nie jemand geholfen hat, weil jeder, dem nie jemand geholfen hat, ist tot. Aber wir tun trotzdem so, als ob das die Realität wäre. Als ob wir alle die gleichen Startchancen hätten, als ob wir alle nur uns selber gegenüber verpflichtet wären. Und das ist einfach Schwachsinn.
Und ich habe letztens irgendwie was Interessantes gelesen, dass halt tatsächlich, das ist auch mal so ein eigenes Thema eigentlich, diese Erbschaftsgeschichte, ne? Aber ja. Ich habe gelesen, dass halt tatsächlich von den 100 reichsten Familien von Florenz, vom 14. Jahrhundert, also 14. Jahrhundert, ja, sind irgendwie immer noch 90 oder so, immer noch zu den Reichsten.
Genau.
Und Florenz, das ist unglaublich. Also so, weißt du, so einfach mal 500 Jahre Dynastie und dann kommen wir hier mit irgendwie Kapitalismus und es zählt, was du, und Leistungsgesellschaft und so, weißt du, so. Das ist einfach absurd.
Und wir haben jetzt gerade wieder die neueste Staffel von The Crown geguckt und ich finde das ja immer ganz faszinierend. Die britische Königsfamilie ist ja eine der reichsten Familien in
der Welt. Ist Gillian Anderson als Margaret Thatcher? Das würde mich echt interessieren.
Ich habe manchmal Angst ganz davor. Furchtbar und manchmal ganz großartig.
Gillian Anderson und sie als Margaret Thatcher zu sehen, das ist so ein, wow, das ist so ein, ich weiß nicht, so ein Wechselbad der Gefühle, so, es ist so, Hilfe, ich kann doch nicht Margaret
Thatcher attraktiv finden. Auf einigen wirst du nicht. Schon allein die Frisur wird das definitiv verhindert. Das ist gar keine Frage. An einigen Szenen sieht man sehr stark, dass sie Margaret Thatcher spielt, weil sie sich sehr viel Mühe gibt, sie halt nachzumachen und dass es halt sehr, sehr auffällig ist. Und dann gibt es, und da ist es dann wirklich schlecht, aber es gibt auch einfach Szenen, wo sie einfach sehr, sehr gut spielt oder gut, für mich good enough spielt und wo ich das dann halt nicht sehe und wo es dann einfach sehr gut funktioniert. Das war so die Erfahrung. Aber ja, also die britische Königsfamilie ist ja eine der reichsten Familien der Welt und diese ganzen Königshäuser, die haben sich ja auch nun alle durch Inzucht im Wesentlichen am Leben erhalten und die Zukunft hängt ja null daran, ob du irgendwie gut bist oder schlecht, sondern es ist ja reiner Genpool. Hey, du bist da und da egal was du für eine Luftpumpe bist, du bist jetzt trotzdem König und das funktioniert. Und das sollte ja eigentlich hinreichend Beweis sein. Okay, es ist offensichtlich, hat das überhaupt nichts mit individuellem Talent zu tun, ob man da, also sicherlich macht das der eine besser und der andere schlechter, aber dass Königshäuser wirklich mal zerfallen, passiert ja doch relativ selten mal. Und sondern es ist offensichtlich einfach so, wenn du sehr, sehr reich geboren bist, dann ist egal, wie dämlich du dich anstellst, so richtig schlimm auf die Fresse fallen kannst du gar nicht.
Ja.
Und
denk an Prinz Andrew, der halt bester Buddy von Jeffrey Epstein war und von dem es mehrere Aufnahmen gibt, wie er da halt mit irgendwie Minderjährigen rumturtelt und er war da halt auch irgendwie ständig irgendwie am Start und so weiter und so fort und da gab es dann halt eine schöne Doku, also an einer der Dokus über Jeffrey Epstein, ich habe da letztes Mal schon drüber geredet, wurde er dann auch interviewt und das ist so ein vernichtendes Interview. Das ist unglaublich.
Das sollte ich mir vielleicht nochmal angucken.
Ja, diese Jeffrey Epstein-Doku, ich glaube auf Netflix gab es die könnte man sich angucken. Und dann gibt es nämlich ein geiles Video auch noch auf YouTube, wo sie dieses Interview mit so so Ex-CIA Befragungs-Profiling-Experten, ne, die halt so gucken,
okay,
wer lügt und so und Facial Expressions und dies und jenes, also so super, super die krassen Profis, die gucken sich dann halt gemeinsam dieses Video an und analysieren das wirklich Satz für Satz, was er da und interpretieren das wirklich echt so durch. Das ist einfach so geil. Kann ich nur empfehlen. Ich kann leider nicht, okay. Kann leider keine guten Suchwörter, wird aber irgendwie Jeffrey Epstein, Prince Andrew irgendwie googeln oder so auf YouTube und dann
findet man das. Was? Googeln? Was, wovon redest du?
Ja, ja. Oder klar. YouTube. genau, also Prince Andrew, nicht mal der hat es geschafft, sein Royal Status hat ihn immer noch, beschützt ihn irgendwie.
Ja, eben. Das ist, und das ist was da habe ich gestern zu Diana gesagt. Ich möchte gar nicht wissen, also das passiert.
Und er hat mehrere Verfahren natürlich am Hals von
Tatsache. Genau, aber das ist, es gibt ja so, also was in der aktuellen Staffel, da taucht halt Lady Di das erste Mal auf und sowas. Und die, und da gibt's ja auch bizarre Verschwörungstheorien, dass sie ja vielleicht möglicherweise vom britischen Königshaus umgebracht worden ist oder sowas. Und ich will ihnen jetzt keine Nahrung geben. Was ich einfach sagen möchte, ist, diese Menschen sind sehr, sehr mächtig und Teil einer Macht ist, dass man sehr, sehr viel machen kann, ohne dass es Konsequenzen haben. Das ist Macht und das heißt natürlich auch, dass man Verbrechen begehen kann. Und mir kann keiner erzählen, dass in diesem Königshaus nicht irgendwann mal diverse Vergewaltigungen vorgekommen sind, die niemals irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen hatten. Selbstverständlich gibt es die. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht passiert ist. Und einfach statistisch ist das schon ausgeschlossen, dass das nie passiert. Und
ja, also mit Prince Andrew kann man das jetzt auf jeden Fall definitiv
genau. Naja, das ist ja genau.
Definitiv bejahen.
Und das ist und das taucht sowas taucht halt. Also man kriegt jetzt in dieser aktuellen Staffel kriegt man halt schon mit. Ja, die haben offensichtlich sehr 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 viel Macht und wissen auch, wie man diese Macht einsetzt. Aber als die Queen dann irgendwie ihrem Milchjungen den Schädel einschlägt und die werden ja immer sehr, sehr positiv schon dargestellt in dieser ganzen Serie. Aber es ist trotzdem, aber so dieser ganze Individualismus, auf dem dieses ganze System hier basiert, dass ich will es auch nicht komplett weg haben. Also man will ja auch Individuum sein und es gab ja auch Gesellschaften, wo man, wir wissen halt nicht mal, dass es anders geht. Wir wissen halt nicht, wie ich sag jetzt mal zum Beispiel, was weiß ich, was in Indien irgendein Kastensystem funktioniert oder wie andere Gesellschaftsformen funktionieren, die sehr stark auf zum Beispiel Familienbanden oder sowas basieren. Sondern das ist, wir tun immer so, als ob das der einzige gangbare Weg wäre. Und
wir werden damit, ich sag's dir, mark my words, wir werden damit total Schiffbruch erleiden. Wir werden die Klimakatastrophe damit nicht bewältigen. Wir werden auf diesem Wege keine politische Macht bekommen, die wirklich adäquate Klimamaßnahmen einleitet. Das werden wir einfach nicht hinkriegen.
Was ich glaube, ist, dass wir sie bis zu einem gewissen Grad trotz der Politik, trotz der Unwilligkeit der Politik bekommen werden.
Wegen technologischer Geschichte, ne?
Wegen technologischer Geschichte.
Es steht außer Frage, dass Technologie eine Rolle spielen wird. Das will ich überhaupt nicht sagen, ne?
Na, ich glaube auch, dass die.
Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass es ohne Verzicht geht. Ich glaube wirklich nicht. Es reicht nicht, dass jetzt irgendwie alle Leute, die ein Auto fahren, jetzt ein Elektroauto fahren. Das wird immer noch ein wahnsinnig viel zu viel. Das ist immer noch viel zu viel Energieausstoß und immer noch
ohne
viel
Frage,
zu viel
ohne Frage.
Umweltzerstörung. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht verzichten. Und wir werden nicht verzichten, wenn uns niemand dazu zwingt.
Und das. Aber das mag für sehr, sehr viele nicht stimmen, aber wenn ich mir Berlin angucke, wie viele Radfahrer hier Ende November, okay, jetzt ist ein relativ warmer November für im Vergleich zu den anderen Jahren, auch durch Klimawandel, aber wie viele Radfahrer hier in Berlin noch unterwegs sind. Und das, obwohl der Berliner Senat ja bis auf jetzt diese Pop-up-Fahrradwege, aber eigentlich seit Jahren eigentlich eher eine Anti-Fahrradfahrer. Also man hat ja das Gefühl, dass in Berlin der Fahrradverkehr steigt gegen den Willen des Senats. Also was so.
Apropos, das muss ich übrigens sagen, ne? Also seitdem ich in Hamburg wohne, weiß ich den Berliner Radinfrastruktur zu schätzen.
Ernsthaft?
Ja, ist ernsthaft, so? Ja. Also Hamburg ist schlimmer, definitiv.
krass. Ich habe immer noch in Erinnerung, dass mein Vater war früher, so kurz nach der Wende, war der sehr, sehr häufig in Hamburg, auch längere Zeit, und hat immer von dem Radausbau, von den Radwegen in Hamburg geschwärmt, wie gut das da alles sei.
Ja, vielleicht für die damalige Zeit war das vielleicht okay, ne? Aber
ich meine, genau.
Da hat jetzt Berlin die letzten 10 Jahre schon ein bisschen aufgeholt. Und das hat halt Hamburg nicht getan.
Genau, und das basiert halt aber im Wesentlichen darauf, dass Leute einfach das Richtige tun und halt mit dem Rad zur Arbeit fahren statt mit dem Auto oder mit und das bis zu einem gewissen Grad passiert das schon und Dinge ändern sich, Gesellschaften verändern sich auch ohne, dass sie von der Politik dazu gezwungen werden. Und ich weiß gar nicht, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel, also das hat ja auch was, ich meine, wie willst du es denn im Zweifelsfall durchsetzen? Nehmen wir mal an, du hast so in China, das basiert ja schon auf einem gewissen, also nehmen wir mal an, wir hätten morgen die chinesische Regierung. Dann würden die Leute ja nicht plötzlich sagen, ja, okay, dann machen wir das jetzt halt, dann tragen wir jetzt halt Masken und dann bleiben wir jetzt alle zu Hause und dann machen wir jetzt einen Lockdown, dann fahren wir jetzt diese Strategie. Sondern das würde ja nur dadurch funktionieren, dass du die Leute dazu zwingst, oder dass du zumindest eine entsprechende Drohkulisse hast, dass sie sich dran halten. Das mag sicherlich vielleicht ein bisschen kulturell bedingt sein, aber ich glaube, das liegt auch ganz, ganz, ganz stark daran, dass die Leute wissen, wenn sie da nicht spuren, dass sie dann echte Probleme kriegen.
Und ich wünschte, die Leute, die da gerade in Leipzig unterwegs sind, die würden echte Probleme bekommen. Das wünschte ich wirklich.
Ich bin sehr froh darüber, dass ich finde die Diskrepanz darüber, wenn das irgendwie Antifa wäre, wie wohl da schon abgegangen worden wäre. Aber ich finde, ich bin froh, in einem Staat zu leben, in dem das staatliche Gewalt so wenig wie möglich eingesetzt wird. Und wird im Zweifelsfall eher zu viel eingesetzt als zu wenig. Also das ist, und ich glaube auch nicht, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber eine bessere Corona-Politik oder hätte ich lieber diese Demos abgeschafft mit der gleichen Corona-Politik, macht eure Demos. Und mit einer besseren Corona-Politik.
Mir sind die Demos eigentlich auch egal. Mir sind die Demos
hätten wir so viel mehr ausrichten können. Und
die Demos sind mir auch relativ, die sind auch relativ irrelevant. Die regen einen nur auf. Ne? Man guckt sie eben auf Twitter und man regt sich drüber auf und so. Aber sie sind eigentlich irrelevant. Sie sind sowohl epidemiologisch als auch politisch irrelevant. Was mich wirklich aufregt, sind unsere Ministerpräsidenten. Ist so ein Laschet.
Okay.
Es ist so ein, das sind solche Leute wie Gabor Steingart. Das sind solche Leute wie Henrik Streeck. Das sind so Leute wie Fleischhauer oder was weiß ich, also diese ganzen komischen Liberalo-Heinis irgendwie, auch teilweise Leute, denen ich folge, so wie Nico Herting oder so, die halt jetzt irgendwie meinen, jetzt irgendwie so gegen jegliche Form von Maßnahmen klagen zu müssen. Also das ist einfach, ich nenne die auch Trottelliberale, ne, weil sie natürlich mit ihren Maßnahmen, mit ihren Aktionen in Wirklichkeit die Freiheit aller anderen einschränken. Ne, sie glauben, sie verteidigen die Freiheit, aber sie tun das Gegenteil. Weil sie es nicht verstehen.
Ja.
Weil sie es nicht verstehen, dass sie, wenn sie Maßnahmen verhindern, verzögern oder wie auch immer, dass sie dann halt eigentlich alles nur schlimmer machen, dass dann halt schlimmere Maßnahmen, dass dann stärkere Maßnahmen, dass dann härtere Maßnahmen, dass dann längere Maßnahmen kommen.
Genau. Das halte ich nämlich für tatsächlich das eigentliche Problem, dass wir haben so dieses Gemäßigtheit, die unser Handeln immer bestimmen soll und dass man ja nicht übertreibt. Und gibt ja so diese Mitte, die immer glaubt, dass man nicht in die Extreme verfallen will und alles, was jetzt mal ein bisschen mehr Veränderung fordert, ist immer gleich, das ist ja extrem, extrem. Und das ist halt egal, ob es Klimapolitik ist oder Corona-Politik. Und das ist für mich so ein bisschen so, als ob man sagt, naja, normalerweise, also wir haben hier ein schönes Haus, wir kippen hier kein Wasser in diesem Haus aus. Und wenn das Haus dann brennt, naja, jetzt können wir ja nicht anfangen hier, wir fangen doch nicht an, hier Wasser im Haus auszukippen, bloß weil es brennt, dann muss halt mal das Feuer ausgehen, muss ich das halt auch mal, wir können ja, das wäre ja schon ganz schön extrem hier jetzt, überall Wasser auszubreiten. Und ich glaube, das ist was Ähnliches, was wir in der Corona-Politik sehen und was wir auch in der Klimapolitik sehen, ist halt dieses, dass bin ich bei weitem nicht der Erste, der darauf kommt, aber eben dieses, das Radikale ist ja das Unterlassen. Das Radikale ist ja es gerade nicht zu tun. sondern das Radikale ist ja zu sagen, wir machen einfach, es ist wichtiger, dass ich einfach so weitermachen kann wie bisher, ist mir doch wurscht, wie viele Leute dafür draufgehen.
Ja, aber das wird doch genauso beim Klimawandel passieren. Das ist das, was ich meine. Das, ne? Weil der Punkt ist doch, der Punkt ist doch, die Mechanismen sind dieselben. Wenn wir, hätten wir, ne, für den Klimawandel hätten wir vor 20 Jahren angefangen, ja, ordentlich eine Klimapolitik zu machen.
Ja, ja,
dann hätten wir jetzt, dann könnten wir jetzt relativ entspannt, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon eine mehr oder weniger CO2-neutrale Gesellschaft in Deutschland, in den westlichen Ländern, und die Entwicklungsländer könnten mit den, könnten Technologieexport in die Entwicklungsländer machen oder und denen helfen, irgendwie CO2-neutral zu werden. Aber weil wir das nicht gemacht haben, müssen wir, und ich sage dir, mark my words, wir werden eine Notbremsung fahren müssen. Es wird nicht ohne Einschränkung gehen müssen. Wir werden an einen Punkt kommen, wo wir feststellen, fuck, wir müssen jetzt irgendwie was machen, und zwar radikal. Und dann wird es tatsächlich einen Ausnahmezustand geben. Und dann wird es tatsächlich, und dann wird es harte Maßnahmen geben. Und dann wird es richtig, richtig, richtig schlimme Einschnitte geben.
Na, meine Befürchtung ist, dass dieser Moment nicht kommen wird. Meine Befürchtung ist, dass der Punkt, an dem wir die wirklichen Konsequenzen bemerken, erst dann erreicht ist, wenn es schon zu spät ist, um noch zu handeln.
Das ist sowieso schon der Fall, ne? Also ich meine,
Klar.
Wir sind ja jetzt schon mittlerweile in einem fast unkontrollierbaren Spiral.
Und es geht uns prächtig dabei, muss man einfach mal leider sagen. Wir merken es nicht. Wir merken, oh, ist ja ganz schön warm, ach, die Sonne scheint schön. Und es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie im Alltag bemerken würden, es ist ja nicht mal so, dass dieses berühmte Bild damals, dieser Greenpeace-Spot, wenn man den Frosch ins langsam kochende Wasser setzt, also immer er halt, es wird ja im Augenblick noch nicht mal für uns merkbar wärmer. Ja, klar, das Klima wird wärmer.
Es wird schon merkbar, sorry.
Aber es ist nicht so, dass es negative Auswirkungen auf unser Leben hätte.
Ich habe jetzt gerade meinen Umzug gemacht, ne? Und da habe ich, meine Sachen zusammengesucht. Und da bin ich tatsächlich auf ein Artefakt gestoßen, das irgendwie ganz interessant ist. Und zwar habe ich mir irgendwann, ich glaube, das war so, lass es 2014, 2015 oder so sein, habe ich mir so Spikes gekauft, ne? Also so Gummidinger, so ein Gummiüberschuh für meine Laufschuhe, damit ich im Winter und bei Eis und so weiter und so fort weiterhin laufen gehen kann.
Die wirst du nicht mehr brauchen.
Genau, die habe ich nicht ein einziges Mal gebraucht seitdem. Warum habe ich sie nicht gebraucht deswegen? Weil wir seitdem kein Eis mehr hatten. Wir haben seit Jahren keinen Winter mehr.
Genau.
Wir haben seit Jahren keinen Winter mehr. Das kann man jetzt irgendwie sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Winter war dich ja irgendwie so dumm, gar nicht so schlimm. Aber ich meine, mal ohne Scheiß, es ist fucking scary. Wir haben...
Das ist angsteinflößend. Das sollte angsteinflößend sein. Aber es ist nicht... Man kann halt sagen, ja, ach, ist doch ganz anders. Ich mach den Winter eh nie. Und ich mach den Winter eh nie.
Geld, das ich für diese Spikes ausgegeben habe, das werde ich unserer Bundesregierung in Rechnung stellen. Weil... sie dir nichts gegen den Klimawandel getan haben und deswegen konnte ich sie nicht einsetzen.
Genau. Ich habe letztes Jahr war es irgendwann, dass es so 2019, dass ich 2019 war das dann irgendwann am Anfang, am Ende habe ich einen Schlitten gekauft, weil es dachte so, oh, Schneeflocken. Oh.
Aber 19, sorry, aber ich meine, da hatten wir schon 3 Jahre keinen Schnee mehr oder so.
Ja, genau. Und ich kam halt gerade aus Kalifornien wieder, und früher war ich halt immer rodeln. Und,
stimmt, du warst ja die ganze Zeit weg.
Und dann waren wir jahrelang weg, und dann kam ich wieder und hab halt so, oh, die ersten Schnee, ja, um die Zeit fängt's ja an zu, ich kauf nochmal schnell einen Schlitten, weil in einer Woche sind die alle ausverkauft, wenn hier alles zugeschneit ist. Und ich würde gerne mit Kolja rodeln gehen.
Und der inzwischen, Typ, der es verkauft hat, der hat sich gedacht so, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal einen verkaufe.
Der Typ heißt Amazon, aber okay. Und jetzt steht hier seitdem dieser ungenutzte Schlitten rum. Und vielleicht, ich will nicht sagen, dass das nie wieder eine Gelegenheit geben wird. Aber ja, irgendwann sickerte dann so diese Erkenntnis ein, so, ja, wahrscheinlich hätte ich mir den auch sparen können, diesen Schlitten. Ja, und wenn, dann werde ich ihn mal vielleicht mal für ein irgendwie am Wochenende würden wir vielleicht mal Glück haben und dann kann man vielleicht einmal mit Kolja rodeln gehen oder zweimal. Vielleicht wird ja auch nochmal ein richtig krasser Winter kommen. Das ist ja, heißt ja nicht, dieser Klimawandel heißt ja nicht, dass es nie wieder sein kann, sondern es heißt einfach, dass es statistisch gesehen immer seltener wird. Das finde ich macht es auch noch so dass eben dieses, man macht's ja den Idioten, das Klima macht's ja den Idioten auch leicht. Diese berühmten Bilder aus dem Senat, aus dem amerikanischen, wo dann irgendjemand einen Schneeball mit reinbringt und sagt, Klimawandel ist doch Schwachsinn, weil ich habe hier einen Schneeball. Was ja die Leute wirklich getan haben. Das macht's ja so wunderbar leicht, das Ganze sich dumm zu stellen. Falls man nicht von sich aus dumm ist. Und also das finde ich schon.
Genauso wie
ich kenne
niemand, der krank ist.
Ja, genau. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Was für ein fucking Privileg. Und viele Leute geben sich sehr, sehr viel Mühe und schränken sich sehr, sehr stark ein, damit du niemanden kennst, der krank ist. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist, es spielt halt, aber ich meine so diese ganze Geschichte auch mit diesem, wie gesagt, ich finde, man kann diese Corona, man könnte da fantastisch inhaltlich drüber diskutieren, man könnte kritisieren. Ich finde, wie gesagt, gerade was die Schulen angeht und so weiter und so fort, da sollte man viel, viel härter kritisieren, weil da versagt der Staat gerade auf ganzer Ebene. Weil wir Politiker haben, die gewählt worden sind, um das zu tun, was den Leuten gefällt. Und darum machen sie immer das, was den Leuten gefällt und nicht das, was sinnvoll wäre. Und das ist halt so. Und die schielen halt immer auf die nächsten Wahlen.
Und aber ganz ehrlich, ne? Würde man den Bundesrat direkt wählen, ne? Ich würde sie alle abwählen. Ich würde die alle, das ist eine kleine Katastrophe. Das ist also diese ganzen Länderchefs, also vor allem Laschet. Ich hoffe, dass Laschet wirklich niemals, niemals, niemals wieder irgendein politisches Amt bekommt. Das ist so ein Volltrottel. Das ist unglaublich.
Ja, aber der nächste Trottel wird dann dafür schon kommen. Das ist ja nicht so, dass man.
Warum haben wir so viele Trottel in der Politik? Das kann doch nicht sein.
Weil wir ein politisches System aufgebaut haben, was diese Form von Trottel heranzieht.
Ich will nicht mehr. Ich bin so genervt von dieser Scheiße.
Jedes Land hat das politische System, das es sich installiert hat. Oder hat das die Politiker, verdient, die sein politisches System ermöglichen. Und das sind halt, und vielleicht sind das die, vielleicht haben wir, so scheiße wie sie sind, vielleicht haben wir noch einige der besten Politiker. Ich meine, ich glaube nicht, dass in China die Politik ernsthaft besser ist. Keine Sekunde lang. Warum sollten die Politiker dort besser sein als hier? Die hören halt, die sind genauso Teil ihres jeweiligen Systems und dem passen sie sich an und sonst nichts. Weil du kannst halt das tun, was dir in dem System weiterhilft, oder du kannst das Richtige tun. Und wenn du das Richtige tust, wirst du, und es gibt sicherlich auch Fälle, wo die beide mal allein sind, die Sachen.
Ich will nur mal ganz kurz sagen, ich bin jetzt kein totaler Fan chinesischer Politik grundsätzlich, sondern ich bin aber ein großer Fan der Corona-Politik der chinesischen Regierung, beziehungsweise nicht nur der chinesischen Regierung, sondern auch der taiwanesischen Regierung, der vietnamesischen Regierung, der japanischen Regierung, der neuseeländischen Regierung, der
also die australische
thailändische
Corona-Politik war größtenteils eine totale Katastrophe. Die haben halt dann irgendwann noch die Kurve gekriegt. Also das ist, wenn man sich das
aber dann haben sie richtig gekriegt, ne? Hallo, muss man schon sagen. Also
das heißt übrigens auch, dass man auch relativ spät in the game noch, dass man auch sehr, sehr lange sehr viel falsch machen kann und trotzdem sich dann und das dann noch korrigiert kriegt.
Ja.
Das
finde ich. Der politische Wille da ist, das ist halt der Punkt, ne?
Habe ich angefangen, so einen Artikel zu lesen, wo es halt darum ging, dass Corona eigentlich nicht überraschend war. Das halt eine relativ gut bekannte Krankheit ist. Wir werden relativ schnell, oder nicht relativ schnell, sondern in Rekordgeschwindigkeit werden wir einen Impfstoff haben, der nach allem, was es jetzt aussieht, fantastische Werte haben wird. Wir haben schon über Jahrzehnte hinweg haben wir andere Coronaviren ausführlichst erforscht. Wir wissen, dass das zu Pandemien führen kann. Es war absehbar, dass es eine Corona-Pandemie geben wird irgendwann mal. Nichts an dieser Krankheit war irgendwie überraschend.
Ja.
Wir waren eigentlich perfekt darauf vorbereitet.
Man muss sagen aber, dass die ganzen Pandemie-Geschichten sich schon hauptsächlich auf Influenza konzentriert hat, aber ja.
Ja, also vielleicht nicht in allen Bereichen, keine Ahnung. Aber halt,
es gibt diesen Film, ne, Contagion oder so heißt er, glaube ich, von, ich glaube, 2013.
Ist das der jetzt gerade so auf Netflix so abgegangen ist, als es mit Corona losging?
Also es ist schon ein bisschen älterer Film schon, ne? Also 2013
ja.
oder so.
Ja, aber der
Und der hatte tatsächlich auch eine Pandemie eines Coronavirus als Prämisse.
Mhm.
Das war natürlich, im Endeffekt haben die SARS-1 weitergedacht damals, ne?
Ja.
Was ja klar, also SARS war ja das schon das erste Coronavirus, das jetzt so pandemisch war. Und das war ja noch sehr viel härter, das hat ja die Leute nochmal richtig viel krasser getötet.
Mhm.
Und also jedenfalls prozentual, nicht nominell, ne? Also Corona, also SARS-2 hat sehr, sehr viel mehr Menschen umgebracht als SARS-1.
Klar. Also,
gerade
aber von den Infizierten sind halt viel mehr
gestorben. Weil es weniger tödlich ist. Ne? Das ist irgendwie
ein genau.
Paradox. Ne?
Also besser Zeit hat, sich zu verbreiten, ja.
Genau, weil es sich besser verbreitet, weil ein Virus, das halt sehr tödlich ist, verbreitet sich halt einfach nicht. Das ist halt das Gute. Und die haben aber jetzt sozusagen den Worst Case in dem Film, haben sie so ein bisschen dargestellt, als ob es sozusagen so tödlich ist wie SARS-1, aber halt eigentlich so pandemisch wie so mit einem R-Wert von SARS-2. Ein bisschen die Worst Correlation. Das ist so ein bisschen der Plot.
Genau. Und Gwyneth Paltrow spielt mit, ne? Nicht alles täuscht.
Ja.
Ich habe da irgendwann mal von es gibt einen sehr guten YouTube-Channel, Midlife Crisis heißt der. Also wie Midlife Crisis, aber mit Medicine quasi. Und der ist ganz fantastisch und der hat auch damals, hat er diesen Film quasi ein bisschen analysiert aus der Perspektive eines Arztes halt und eines Mediziners, der sich halt mit dem Thema beschäftigt hat. Der ist jetzt sicher garantiert kein Corona-Experte, aber er kann halt medizinische Themen generell ganz gut erklären und ich vertraue mal seiner, und er lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, dass er da irgendwie der bestehenden Meinung widersprechen würde. Das finde ich mal was.
Was hat er gesagt?
Und der hat damals gesagt, dass was das Einzige, was wirklich krass unrealistisch ist an dem Film, ist halt, dass die Sterberate bei nahezu 100% ist. Das ist halt,
ja.
Und halt innerhalb kürzester Zeit.
Beziehungsweise aber das Interessante, sie sagen in dem Film, dass die Sterberate gar nicht 100% ist, sondern irgendwie einen anderen Wert, ich glaube so 50 oder sowas, irgendwie so,
okay.
Keine Ahnung. Aber trotzdem sterben eigentlich alle Leute, die dann irgendwie,
okay.
Da irgendwie
ja, ja.
Hier sind, die sterben einfach immer.
Und das ist dann das, was er, aber er meinte so die ganzen Details, was darüber berichtet wird, was halt passiert und sowas, ist schon alles sehr plausibel und könnte durchaus nah an der Realität dran sein.
Da kommen auch wirklich alle die ganzen epidemiologischen Kennzahlen irgendwie so vor. Tatsächlich in dem Film, ne, wird halt R besprochen und so weiter und so fort, wird das alles erklärt und so. Das war ganz cool. Ich habe das am Anfang der Pandemie, habe ich mir den reingezogen, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht irgendwie ganz gutes Bildungsfernsehen und das war tatsächlich sehr, sehr lehrreich. Also heutzutage bringt es, glaube ich, keinem mehr was, der sich will. Heute wissen wir alle, was R ist, ne? Aber damals war das irgendwie interessant.
Was ich bei dem übrigens, warum höre ich diesem Arzt? Es gibt ja immer wieder diese Ärzte, die irgendwie sagen, ja, das Corona gibt's ja gar nicht und so weiter und so fort.
Das ist nur eine Grippe.
Ist nur eine Grippe. So, warum vertraue ich diesem Arzt, der sagt, Corona ist gefährlich, deutlich mehr, als ich dem Arzt vertraue, der sagt, ach, Corona ist ja gar nicht gefährlich? Weil dieser Arzt, dem ich vertraue, nicht der Meinung widerspricht von Leuten, die wirklich Ahnung haben, sondern weil der offensichtlich die Informationen nimmt, die er von Leuten bekommt, die wirklich, wirklich Ahnung haben, weil sie sich mit Coronaviren ihr Leben lang auseinandergesetzt haben. Und weil die sagen, so wird's verlaufen. Und der halt nicht sagt, und der halt auch nur sagt, ja, ich vertraue denen, weil die sind die Experten in dem Bereich. Wohingegen die anderen Ärzte, die sagen, ja, das ist alles Schwachsinn, halt, man sollte schon, bevor man irgendeinem Experten sagt, du hast doch keine Ahnung, sollte man schon verdammt gute Beweise vorlegen können. um zu belegen, dass der keine Ahnung hat, bevor man sich damit auseinandersetzt.
Aber das ist echt eine schwierige Frage, ne? Weil jetzt mal ohne Scheiß, das kann man ja in Deutschland, im deutschen Diskurs ganz gut festmachen, warum vertraue ich jetzt Christian Drosten, warum vertraue ich nicht Henrik Streeck? Henrik Streeck ist auch Virologe. Er ist auch ein anerkannter Koryphäe in seinem Fach. Er ist der Nachfolger von der des Chefs der Uniklinik, also der Virologie der Uniklinik Bonn. Der direkte Nachfolger von Christian Drosten, der halt vorher den Job hatte. Ja, also das heißt mit anderen Worten, die sind eigentlich mehr oder weniger
gleich qualifiziert.
Gut, Henrik Streeck hat sich halt mehr auf das HIV-Virus konzentriert, fachlich, und Christian Drosten hat halt relativ früh sich mit dem Coronaviren auseinandergesetzt, beziehungsweise mit SARS-1 schon sehr, sehr viel Erfahrung gehabt, weswegen er natürlich bei dieser Pandemie der natürliche Experte war, übrigens auch weltweit natürlich, galt er als die große Kompetenz, was Coronaviren angeht. Und aber das ist jetzt, sag ich mal, so von der fachlichen Qualifikation, darum geht es eigentlich gar nicht, ne? Sondern klar, jetzt kann man irgendwie sagen, okay, Henrik Streeck hat halt viel Bullshit in der Vergangenheit gelabert. Er hat schon irgendwie am Anfang der Pandemie halt tatsächlich getwittert, irgendwie, ja, das ist ja nur eine Grippe und da muss man sich keine Sorgen machen und solchen Quatsch und so, ne? Irgendwie. Dann kann man über die Heinsberg-Studie einiges sagen irgendwie und wie das halt abgelaufen ist, zumindest kommunikativ irgendwie, und da kann man halt viel kritisieren und so. Das ist alles sehr fishy und sehr, sehr ekelhaft. Man kann auch sagen irgendwie, ja, sein Vater war halt der Leiter der IG Farben, des Werkes direkt. Sein Großvater war der Leiter der IG Farben-Werkes auf Auschwitz und hat sozusagen dort Menschenversuche geleitet.
Krass, oder?
Deswegen kann man ihm nicht vertrauen, so, aber das ist natürlich auch irgendwie kein wirklich valides Argument. Woran mache ich fest, dass ich halt Henrik Streeck nicht vertraue, aber Christian Drosten schon? Und das ist halt, also, und zwar jemanden, der jetzt zum Beispiel nicht meine Meinung teilt. Jemand, der halt sagt, aber der Henrik Streeck ist doch auch, der sagt was ganz anderes, und dem vertraue ich. Und der sagt, wir brauchen keine Einschränkungen und wir können einfach alles so machen und so weiter und so fort. Was sage ich so jemand? Warum ich Christian Drosten für...
Neulich habe ich einen ganz guten Tweet dazu gelesen, der wesentliche Unterschied zwischen Drosten und Streeck ist, der eine hätte gerne recht, der andere eigentlich lieber nicht.
Das stimmt, ja.
Das finde ich immer wieder, dass ich erlebe Drosten in den Podcasts, ich weiß natürlich nicht, ich habe tatsächlich, glaube ich, nie einen längeren Streeck länger reden hören zu irgendeinem Thema. Wo er sich mal irgendwie länger zu irgendwas geäußert hat, aber
dass ich halt keinen Podcast, das ist der Grund.
Ja, aber ich erlebe halt Drosten als jemanden, der jedes Wort abwägt, der sich selber der ist eigentlich 90% seines Podcasts damit beschäftigt, sich selber in Frage zu stellen. Und oder vielleicht nicht 90%, aber schon doch einen erstaunlich hohen Anteil. Und ich erlebe immer wieder, wie er einfach sagt, wie er klar sagt, was wir nicht wissen, was wir noch nicht wissen können. Das tatsächlich, aber ja, vielleicht tut das ja Streeck auch manchmal so, aber ich habe es jedenfalls noch nie erlebt bisher.
Ja, er kommt immer sehr selbstsicher in seinen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, komm, wir machen da jetzt mal schön.
Ja.
Ja. Ist mit seinem komischen Aufruf da irgendwie, der halt genau original zu der Zeit kam, wo halt wirklich so richtig der Hockeystick abging mit der
Achso, ja, aber dann drei Tage später ging's los.
Ja, also.
Dass die zweite Welle ausbleibt?
Genau. Also, nee, das hat er ja schon relativ früh gesagt, dass die zweite Welle ausbleibt. Aber er hatte dann ja irgendwie zusammen mit irgendwelchen Ärzteverbänden dann irgendwie so ein komisches Manifest veröffentlicht. Wo es halt darum ging, so irgendwie, ja, wir müssen mit Corona leben lernen, dies, das, wo sind die langfristigen Strategien und so weiter und so fort. Genau in dem Moment, wo halt die Fallzahlen explodierten.
Das finde ich aber übrigens so dieses mit, wir müssen mit Corona leben lernen. Also ich finde nicht, dass wir jetzt einfach, dass wir, also ich glaube, wir meinen damit was anderes, aber ich finde schon, dass man, dass diese Frage berechtigt ist. Also es wird dieses Virus schon noch eine ganze Weile wird das mit uns sein. Und wir müssten langsam mal anfangen, aus diesem Dauer-Panik-Modus rauszukommen. Und wir müssten in einen Zustand kommen, wie wir Umstände schaffen, mit denen wir länger so leben können, ohne dass es halt gleich ein Lockdown ist.
Das ist richtig, aber das Problem ist, wir haben momentan... Aber
das ist eine Diskussion, die nicht geführt wird.
Ja, aber wir haben aber momentan andere Probleme. Wir haben momentan gerade keinen...
Man könnte diese Probleme miteinander verbinden. Man könnte halt davon ausgehen und könnte sagen, naja, wir müssen also mit dem Virus leben lernen, heißt halt, dass Präsenzunterricht auf absehbare Zeit so nicht stattfinden wird, wie wir ihn gerade tun. Und darum müssen wir damit leben lernen und müssen halt lernen, wie wir ein Schulsystem schaffen, was halt nicht im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, mal remote funktioniert, sondern was halt genauso gut remote oder vielleicht sogar besser remote funktioniert, als es mit Präsenzunterricht funktioniert. Ich glaube, wir müssten unsere Wirtschaft umstellen auf ein System, dass es in erster Linie remote funktioniert und nicht nur vor Ort funktioniert, damit die Einschränkungen, die da sind, nicht so groß sind. Es könnte ja so sein, dass man halt sagt, okay, man kann halt, also was ich halt gerade als das große Problem sehe, ist, dass ich wollte neulich mal mit einem Kollegen Kaffee trinken gehen und ich habe kein Problem damit, dem irgendwie 4 Meter von dem wegzusitzen oder sowas, halt einfach mal so, meinetwegen auch mit Maske, es geht ja gar nicht darum, also ich will das ja auch nicht jeden Tag machen, aber ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe raus auf die Straße, was halt, wenn du dich eine Stunde unterhalten willst, halt einfach nicht geht im Augenblick. Oder ich könnte ins Büro gehen, wo es dann plötzlich überhaupt gar kein Problem mehr ist und alles einfach erlaubt ist, weil Coronaviren sich bekanntlich ja nicht in Büros ausbreiten. Und es gibt halt nicht diese Abwägung. Es gibt halt Restaurants zu oder offen. Das sind die beiden Varianten, die wir haben. Man könnte ja auch sowas machen wie, ja, okay, du kriegst halt, du darfst 3-mal im Monat darfst du dich in einen Café setzen für eine Stunde. So, auf absehbare Zeit. Dein Leben ist nicht zu Ende, du kannst halt trotzdem mal hin und wieder weg und das Risiko ist halt da. Du kannst dich in der Zeit natürlich anstecken und du solltest es vielleicht nicht tun. Aber, also das war jetzt eine komplett spontane Idee, kann sein, dass sie sehr, sehr dumm war. Aber ich glaube schon, dass diese Frage, nachdem wir müssen mit dem Virus leben lernen, durchaus ihre Richtigkeit hat.
Genau, der Punkt ist halt, was...
Ich glaube aber, dass er die falsche Konsequenz, also ich glaube, genau, dass er den Hintergedanken den falschen dabei hat.
Genau. Es ging nämlich tatsächlich darum zu sagen, Leute, wir müssen, im Endeffekt war es ein Versuch, gegen die aktuell besprochenen Maßnahmen zu opponieren. Darum ging es eigentlich. Es ging darum, zu sagen, ja, so jegliche Form von Lockdown oder Einschränkung, Kontaktbeschränkung, was weiß ich, ist irgendwie illegitim, weil es uns davon abhält, mit dem Virus leben zu lernen. Mhm. Und im Endeffekt, genau, darum ging es.
Das ist natürlich falsch.
Und ich glaube auch, alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das wäre jetzt etwas, was er da gar nicht unterschrieben hätte.
Genau. Da bin ich sofort, also ich glaube auch, dass er in eine komplett andere Richtung denkt. Aber ich finde es schade, dass bestimmte Gedankenansätze so verbrannt werden gerade. Weil ich glaube, die Fragestellung ist durchaus die richtige. Aber dadurch, dass die Antworten, die damit gleich verbunden sind, das Thema verbrennen dann die Frage gleich mit. Und das finde ich. Ich kenne jemanden im Bekanntenkreis von Colliers besten Kindergartenkumpel, der Vater, der ist Jurist. Und der hat zum Beispiel, der sagt, naja, er findet das ja alles, seine Meinung ist, es ist nicht Aufgabe des Staates, meine Gesundheit zu schützen. Das ist
ja Juristen und wirklich, sorry, aber das ist eine wirkliche Berufskrankheit bei den Juristen.
Ja, das ist eine Berufskrankheit und ich glaube, es stimmt auch nicht. Ich glaube, also ich meine, wenn das der Fall wäre, dann dürfte es keine Gurtpflicht in Autos geben
und keine gesetzliche Krankenversicherung.
Na, gesetzliche Krankenversicherung, ja, das Aber an dem Punkt sind wir nicht. Aber Gurtpflicht ist ganz klar, deine Freiheit wird eingeschränkt zu deinem Wohl.
Ja, und ganz ohne Scheiß, bei der Gurtpflicht könnte man noch eher darüber reden, weil tatsächlich es um deine fucking Freiheit und dein fucking Leben geht. Aber bei Corona geht es fucking nochmal nicht um dein scheiß Leben, sondern um das Leben der anderen. Dummes scheiß Dreckskackficker, du dummer scheiß Liberaler. Ich hau dir gleich in die Fresse, wenn du es nicht langsam raffst, dass du mit deinem Verhalten andere Leute gefährdest und nicht dich selbst, du dummer scheiß Wichser, du Kacker! Ah, ich könnte mich aufregen.
Und
Juristen, ich könnte sie alle zermalmen.
Und da hat die Diana hat ihm gesagt, ja, das ist für dich ist das für uns als Privilegierte mag das ja alles noch funktionieren, aber wenn du halt Verkäufer bist, dann hast du faktisch keine Wahl. Dann kannst du deinen Job aufgeben oder kannst dich halt hinsetzen und diesem Gesundheitsrisiko dich aussetzen. Selbst wenn es nur dich persönlich treffen würde, hast du faktisch nicht die Wahl. Und das halte ich halt diese Teile halte ich tatsächlich für
sorry, bei der nächsten Pandemie müssen wir die ganzen Trottelliberalen, die müssen wir einfach einen Maulkorb machen. Die kriegen einfach wirklich einen Knebel in den Mund und einen Tesafilm über Dings sehen. Und über die gesamte Pandemie dürfen die nichts mehr sagen. Sorry, ich habe keinen Bock mehr auf diese blöden Wichser.
Ich weiß nicht, also ich zum einen mag ich den, zum anderen finde ich da diese eine Rage-Aussage. Es sind halt Meinungen, die existieren und wir haben Meinungsfreiheit und die haben wir.
Aber ich bin total liberal. Ich finde Meinungsfreiheit ist wichtig, aber nicht für Liberale. So.
okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich bin echt jedem gegen liberal gegenüber, außer Liberalen.
Das Liberale haben die Liberalität nicht verdient. Genau. Das ist einfach der Fall. Deswegen, ich bin auch zum Beispiel total dagegen, dass wir alle Leute chippen, ne? Aber ich finde, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die müssen gechippt werden. Einfach, weil da müssen wir ein Auge drauf behalten. Sorry, aber die sind gefährlich. Ja, die sind gefährlich, da müssen wir ein Auge drauf behalten. Die brauchen Chip.
Ja.
Und, ja. Und ich finde, auf jeden Fall Priorität Nummer 1 beim Impfen, ne, irgendwie die Impfgegner als erstes.
Zu impfen?
Ja, genau. Die Impfgegner müssen als erstes geimpft werden.
Ganz ehrlich, hältst du eine Impfpflicht für was Gutes?
Ja.
Ja, ernsthaft?
Ja.
Ich nicht. Weil, also ich wünschte, dass sich jeder impfen lässt. Aber ich glaube, der Aufwand und die Einschränkung, ich meine, gibt Leute, also du müsstest so viele fundamentale Freiheiten einschränken, um eine Impfpflicht durchzusetzen.
Ich hätte eine Freude daran, die Impfgegner zu impfen. Ich würde mich freiwillig melden, Impfgegner zu impfen.
Und das macht mir Angst, dass du das tun würdest.
Ich habe die Faxendicke mit diesen Leuten.
Ich glaube, dass wir, also ich wünsche, dass sich jeder impfen lässt. Aber ich finde, es ist auch Aufgabe, also ich, es ist, zum einen ist es Aufgabe einer pluralistischen Gesellschaft, die Leute zu überzeugen, das Richtige zu tun. Es gehört leider dazu bis zu einem gewissen Grad. Also im Augenblick leben wir halt in diesem System. Ich finde, man sollte diese individuelle Freiheiten, sollte man alles überdenken, aber das heißt überdenken, das heißt nicht irgendwie irgendeine Impfpflicht durchsetzen. Und ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht mehr hilft, als sie zerstört. Und das ist, und ich glaube, dass es das
Gefühl, hast du das Gefühl, dass die Leute tatsächlich zum Beispiel die Impfgegner oder wer auch immer, irgendwie die Liberalen, whatever, ja. Hast du wirklich das Gefühl, dass die aus einer inneren Rationalität heraus zu den Urteilen kommen, zu denen sie kommen? Oder for that matter, die Trump-Fans, die jetzt gerade wild gestikulierend die Wahl anzweifeln. Hast du das Gefühl, dass bei diesen ganzen Leuten und bei den Corona-Leugnern und was weiß ich, ja, hast du das Gefühl, dass irgendwie irgendwo da ein Prozess passiert, wo irgendeine individuelle, rationale, lass mich anders formulieren. Diese ganze Idee der individuellen Freiheit basiert auf einer völligen falschen Verständnis von Kognition. Es basiert auf der Idee, dass Menschen tatsächlich auf einer rationalen Grundlage selber zur Entscheidung treffen, finden. Das tun sie nicht. Das tun sie einfach
nicht. Ja, das tun sie nicht, okay.
Das tun sie einfach fucking nicht.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, unser gesamtes politisches System und unsere gesamte politische Philosophie basiert auf einer Fehlannahme.
Ja, und was ist die Alternative dann dazu?
Die Alternative ist, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau, aber auf jeden Fall ist der gesamte Liberalismus ist einfach Bullshit. Bullshit.
Ja, das mag ja sein, dass er Bullshit ist. Ich glaube, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ja, ich weiß, dass Menschen nicht, oder ich habe es eingesehen, dass Menschen keine rationalen Entscheidungen treffen und dass sie nicht dazu in der Lage sind. Aber was gibt es mir das Recht, denen dann vorzuschreiben, was sie zu tun haben? Ich bin doch genauso wenig dann
unter anderem.
Ich bin genauso wenig in der Welt und die fucking Welt retten
vor
diesen Menschen. Ja, das mag in dem konkreten Fall hier funktionieren, aber ich bin genau so ein unrationales Wesen wie der ganze Rest auch. Jeder von uns ist genauso wenig rationales Wesen wie der Rest auch. Und es gibt nie, wir haben nicht den weisen Diktator, der in der Lage ist, uns irgendwelche, der immer richtig entscheidet, oder die AI, die für uns immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und wir dann nur
noch nicht, Max, noch nicht.
Die wird es auch nie geben.
Bald.
Die wird es auch nie geben. Und insofern, ich halte das für, ich halte das für gefährlich und ich meine mit dieser ganzen Impf, es ist halt bis zu einem gewissen Grad, diese Impfablehnung ist halt ein totales Luxusproblem. Ich meine, besagt halt, dass wir schon, weil das Impfen eine gute Idee ist so lange total selbstevident, wie du mal jemanden in deinem Leben gesehen hast, der nicht geimpft war und der dann die Konsequenzen zu tragen hatte. Und dadurch, dass wir halt jetzt alle in einer Gesellschaft leben, in der nie jemanden gesehen hat, der tatsächlich mal die Masern wirklich schlimm hatte, oder fast nie, oder die meisten Menschen halt.
Ja, wir kennen beide jemanden, ne?
Ja, wir kennen beide jemanden, genau, ja, ich weiß. Genau. Aber es ist trotzdem für uns ein relativ abstraktes Problem. Also diese Situation, die halt Generationen vor uns noch durchgemacht haben, dass halt Menschen im großen Stil daran gestorben sind und einfach weg waren. Und dieser Schock, den haben wir alle nicht mehr gehabt, glücklicherweise. Und nur dadurch, ansonsten wäre es ja offensichtlich, was das für ein Schwachsinn ist, hier auf Masernimpfung verzichten zu wollen. Aber das kriegst du nicht weg. Das kriegst du doch nicht weg, indem du es verbietest.
Doch, also zumindest die Leute, die nicht Masern geimpft sind, die kriegt man weg. Indem man sie Masern impft.
Ja, und einige davon würden in den Knast gehen. Oder würden anfangen, wenn die Zwangsimpfung zu ihnen kommt, die umzubringen. Ich meine, es ist doch,
Dann muss man die halt einfach narkotisieren für die Scheißimpfung.
Okay, und dann fängst du an, dass du irgendwelche Leute mit Betäubungsgeräten abknallst.
Ja.
Und das dann halt, und das soll eine Gesellschaft hinnehmen. Dass hier Polizisten mit Betäubungsgewehren oder dass eine Impfpolizei mit Betäubungsgewehren durch die Gegend rennt und macht, was sie will. Und dann wird es natürlich hin und wieder mal Fälle geben, wo dann die
Natürlich.
Wo die Betäubungspolizei irgendwelche Vergewaltigungen durchgeführt hat, während sie gerade dabei waren, während die
Impfgegner davor natürlich, würde ich da natürlich auch rational reingehen und sagen.
Auch die müssten vorher mit einem Betäubungsgewehr betäubt werden.
Nein, wir müssen natürlich
einfach nur. Alle mit einem Betäubungsgewehr
betäubt werden. Wir müssen natürlich nur einen so hohen Prozentsatz erreichen, dass wir Herdenimmunität bekommen. Und das ist halt
bei unterschiedlichen
Krankheiten bei unterschiedlichen Krankheiten unterschiedlich hoch. Ne? Also bei Masern muss die Herdenimmunität sehr, sehr hoch sein. Also sehr, sehr viele Leute müssen geimpft sein, weil die einfach so wahnsinnig krass übertragbar ist. Ne? Also das hat, glaube ich, einen normalen R0-Faktor von, ich glaube, 13 oder so. Also ganz wahnsinnig. Und deswegen muss eigentlich jeder geimpft sein, mehr oder weniger. Und sobald du irgendwie auch nur wenige Leute nicht geimpft hast, hast du sofort einen Ausbruch. Und das heißt also, aber jetzt zum Beispiel bei Corona wissen wir, da reicht wahrscheinlich irgendwie 60-70% oder
ja,
so, ja. Und ja, natürlich würde ich dann auch die Impfgegner irgendwie davon kommen lassen, die dann irgendwie da keinen Bock drauf haben. So, da würde ich dann auch nicht drauf gehen. Aber wo es notwendig ist, irgendwie Maßnahmen zu machen, um das Kollektiv zu schützen, um die Gesellschaft zu schützen, um den Planeten zu schützen, ja, und da sind wir wieder beim Klimawandel, ja, dann müssen wir tatsächlich Zwangsmaßnahmen durchführen gegen renitente Vollspacken.
Aber so, da
das
sollte,
müssen wir einfach machen. Nee, weil aber es ist kein Trade-off, ja, zu sagen, wir geben den fucking Planeten auf und das menschliche Leben davon, um die Freiheit von Einzelnen zu
aber das ist ja auch gar nicht. Sorry, das ist ja.
Das, meine, wird, das wird zur
Debatte stehen.
Das sage ich.
Nein, das wird nicht zur Debatte stehen. Und wenn, dann wird es immer noch vorher. Wir werden auch bei diesen Scheißimpfungen, wir werden immer an dem Punkt sein, wo eben jetzt mit den Impfungen. Man könnte 1000-mal mehr erreichen. Man könnte die Impfabdeckung 1000-mal verbessern mit irgendwelchen bekannten Krankheiten, indem man einfach ein System einführt, das die Individuen informiert. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele von meinen Impfungen eigentlich mal wieder neu gemacht werden müssten. Und wenn die Bundesregierung mal eine App bauen würde, die ich mir auf meinem Telefon installiere, die mir sagt, hey, übrigens, deine Masernimpfung ist mal wieder fällig, klicke hier oder wann hast du denn mal Zeit? Hier sind 20 Termine zur Auswahl, wo du zur Masernimpfung gehen kannst.
Mit so einer kleinen roten Kreis, wo dann halt so in weiß halt die Zahl der ausstehenden Impfungen ist, so wie bei den Updates immer so.
Genau sowas. Damit könnte man, glaube ich, die 100.000 Leute, die aus reiner Blödheit oder die Millionen von Leuten, die aus reiner Blödheit, weil sie es einfach verpeilt haben, so wie ich, die aber eigentlich gutwillig sind, könnte man damit abholen und könnte auf die paar Impfverweigerer, die einfach zu blöd sind, komplett scheißen.
Also ich glaube, das kommt sehr auf die Krankheit drauf an. Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass genau dort würden wir schon wieder in Probleme rennen, weil wir halt durch diese Hyperindividualisierung und den Kult des Individuums halt diesen Datenschutz so unfassbar ins Uferlose getrieben haben. Dass
ich installiere Leute, auf meinem Telefon
alle Leute, eine App. Dass alle Leute total durchdrehen würden, wenn du nur den Vorschlag machst, den Impfpass digital zu machen.
Ja, dann muss man halt
sofort einen Shitstorm, hättest du sofort am Hals. Weil
dieser Shitstorm wäre immer noch nichts im Vergleich zu dem, was du hättest, wenn du anfangen würdest, die Leute zwangs zu impfen. Abgesehen davon, dass wir...
Aber in meinem autoritären System wäre mir ein
Shitstorm einfach
scheißegal.
Du willst das einfach. Du willst auch mal Spaß haben.
Ich will einfach mal Ruhe haben. Ja, ich will einfach.
Du willst einfach mal selbstgerechten Spaß haben.
Ich will einfach mal Ruhe haben. Ich will einfach mal, dass einfach mal die Dinge richtig laufen und nicht einfach nur mal immer Scheiße.
Einfach mal richtig machen.
Ich muss
kaum auf das richtig geht.
Aha.
Mich ist halt echt geladen. Oh, wir haben uns ja vor der Sendung, man hat es ja, glaube ich, am Anfang noch durchaus ein bisschen durchgehört. Ich habe ja so probiert, auf freundliche Stimme umzuschalten, aber Michi hat ja durchaus, wir haben uns ja durchaus vorher so ein bisschen gezofft, weil hier dieses scheiß Studio-Link nicht wollte. Aber jetzt geht's ja wirklich gut. Scheint ja tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was da für eine Scheiße auf seinem Rechner läuft. Ah, ja, naja. Ich weiß nicht, ich halte bei diesen ganzen Diskussionen, ich glaube, wir führen immer wieder die falschen Diskussionen zu diesen ganzen Themen. Und ich finde so dieses, und ich meine, es sagt mich hier auch, dass diese Demos selber ja gar nicht, also dass die Politik ja eigentlich das viel größere Problem ist als diese dämlichen Impfgegner-Demos. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mich darauf freue, mal wieder auf eine Party zu gehen. Soweit ist es gekommen. Das ist und ja, aber es ist wir haben nach wie vor die falschen Anreize in diesem ganzen System und das finde ich so tragisch. Und ich find's irre, wie groß die Diskrepanz ist aus unserem technischen Fortschritt, den wir, also ich meine, wir werden jetzt hier wahrscheinlich in unter einem Jahr oder in einem knappen Jahr, werden wir einen Impfstoff entwickelt haben und wir haben, ich meine, wäre sowas wie Corona, wäre das vor 200 Jahren aufgetreten, wahrscheinlich wären überhaupt 50 Jahre vergangen, bevor überhaupt jemand mitgekriegt hätte, was denn, also wahrscheinlich mehr als 50 Jahre, wahrscheinlich gab es einfach so viele Virusinfektionen. Ich meine, wann ist die Virusinfektion entdeckt worden? Ja, Leute sterben halt. Wie halt ständig sterben Leute. Noch jemand tot. Ja. Hätte man wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass es diese Krankheit eigentlich gibt. Wie lange die Leute nicht wussten, dass es, wie Krankheiten übertragen werden, wie Hygiene funktioniert, wie lange Hygiene verschwindet. Und jetzt haben wir so einen gigantischen technischen Fortschritt, dass wir innerhalb von einem, nicht mal einem Jahr oder innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff für diese Krankheit aus dem Nichts oder fast aus dem Nichts zaubern können. Und das auf der einen Seite zu sehen.
Ich denke auch irgendwie die spanische, ich glaube, wäre Corona vor 100 Jahren passiert, dann wäre es schlimmer gewesen als die spanische Grippe.
Ja, genau, das ist eine Frage, die ich mir stelle, so ist es nicht auch die Tatsache, so wollen wir mal, ja, an Corona, da sterben ja nicht mal 1%. Ist das nicht Ausdruck dessen, wie grandios unser Gesundheitssystem eigentlich ist, dass da nicht, wahrscheinlich unter anderen Umständen würden die Menschen sterben wie die Fliegen. Aber wir haben so ein geiles Gesundheitssystem, bei aller Kritik, die daran absolut berechtigt ist, dass wir trotz dieser tödlichen Pandemie nur sehr, sehr wenig Leute verlieren. Und die Menschen und die, was die Medizin schon dazugelernt hat und dass ja die Überlebensquoten immer besser sind. Ich bin sehr dagegen, das alles nur auf das Überleben. Aber es zeigt, also ich bin immer wieder beeindruckt, dass früher ist irgendwie so, war die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind das erste Lebensjahr überlebt, lag irgendwie so bei 30% oder sowas. So, es sind mehr Kinder gestorben im ersten Jahr, als überlebt haben. Jetzt, wir in unserem geilen Westen hier, Kolja hatte nicht mal eine Krankheit, die schlimm genug war, dass man daran hätte potenziell sterben können. Und wenn er eine gehabt hätte, dann wäre die wahrscheinlich mit irgendeinem Antibiotikum oder sowas. Nehmen Sie das 3 Tage und bitte, oh, 3 Tage lang so nervig. Woran Kinder noch vor
Kolja hätte die 3 Tage lang keinen Alkohol trinken dürfen.
Genau. So, wo Kinder in anderen Ländern heutzutage noch ganz regulär, ich meine, die Todesursache eins von Kindern ist nach wie vor Durchfall. Eine total vermeidbare Krankheit, überall auf der Welt. Und das so auf der einen Seite dieser gigantische medizinische, technische, naturwissenschaftliche Fortschritt. Aber auf der anderen Seite reagieren wir als Gesellschaft darauf, wie die Hobos vor 500 Jahren. Das ist, okay, da werden vielleicht noch mehr Menschen auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen gehängt worden. Also insofern, sicherlich gibt es auch da einen Fortschritt. Aber ich finde tatsächlich so, wie wir als Gesellschaft auf diese Herausforderung reagieren, ist hochgradig peinlich. Und
ja, aber wir als westliche Gesellschaft, das muss man schon auch dazu sagen. Sorry, aber es ist
ja in dem Fall, aber in anderen Fällen
ist es wirklich demütigend, wie fucking schlecht wir das auf die Reihe kriegen. Es ist wirklich demütigend.
Ja, okay, meinetwegen. Ich finde diese Diskrepanz hier gerade zwischen dem, was ich hier in der Politik sehe, okay, ich schließe jetzt mal asiatische Länder explizit mit aus, wie das hier ab, aber wie halt öffentliche Diskurse auch ablaufen. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern dann, das ist auch in diesen Ländern dann nicht wirklich anders. Also das ist ja, was wir jetzt gerade in dieser Pandemie haben, ist ja nur ein Symptom, eines prinzipiellen Systems. Und ich glaube, dass Politik und gesellschaftliche Ordnung doch sehr unter dem Systemlevel doch wieder sehr ähnlichen Mechanismen ausgesetzt ist und Regeln, politischen Regeln unterworfen ist, wie unser System hier. Also ich glaube, dass Politik in anderen Ländern nicht weniger korrupt ist. Ich glaube, dass die wobei ich mich das,
es geht ja nicht immer um Korruption. Es geht auch manchmal um Effektivität.
Was ist es?
Es geht auch manchmal um Effektivität. Das sind natürlich mehrere Sachen, ne? Warum macht Laschet so eine Blockadepolitik? Ich glaube, er ist wirklich dumm. Ich glaube, es ist wirklich seine kognitiven Fähigkeiten sind die eines, keine Ahnung, Grundschülers oder so. Ja, also ich glaube, der ist über Grundschullevel intellektuell nie hinausgekommen. Und ich glaube, dass er tatsächlich nicht versteht, was er da tut. Ich glaube, er findet einfach, er hat irgendwie so einen Bauchreflex von, oh, Einschränkungen finde ich doof. Und das will ich nicht. Das ist doof. Weil doof. Und er versteht nicht, dass er damit alles schlimmer macht.
Das ist mir zu kurz gedacht. Also ja, das mag Teil des Problems. Ich gucke gerade, es gibt auf Nebula, das ist so ein Video-Streaming-Dienst, den man irgendwie für $4 im Monat oder sowas mieten kann. Oder $4 im Jahr sogar, ich weiß nicht. Relativ günstig. Und da gibt es so eine Serie über die Logistik des D-Day. Also D-Day wissen wir alle, Zweiter Weltkrieg, Amerikaner haben an der Normandie angelegt und haben da sehr viele gestorben und wir kennen alle Soldat James Ryan und so weiter und so fort, aber eben irgendjemand musste auch die Benzinpipelines verlegen, irgendjemand musste auch die Infrastruktur schaffen, um die Panzer darüber zu bringen, irgendjemand musste das Kartenmaterial anfertigen. Und der Planungsaufwand und der Ressourcenaufwand, der da reingegangen ist, ist unfassbar.
Und dann haben die ja noch in Italien eine Offensive gestartet, um davon abzulenken, dass
das ist ja noch das Kleinste.
Ja.
Die haben halt vorher mussten die rauskriegen, wir wollen mit denen und denen, wir wollen an dem und dem Strand wollen wir anlegen mit den Booten. Und dafür mussten die eigene Bootstypen entwickeln, die in der Lage sind, auf diesen Strand draufzufahren. Die hatten erstmal keine Häfen, die Invasion gemacht und hatten dann erstmal keinen Hochseehafen. Das heißt, die ganzen Schiffe mussten alle rüber nach Großbritannien, von Amerika nach Großbritannien, mussten da umgeladen werden auf kleinere Schiffe, die dann halt da rüberfahren konnten. Darum haben die angefangen, neue Hafentypen zu entwickeln, die sie unter Kriegsbedingungen in Großbritannien hergestellt haben, dann versenkt haben, rübergezogen haben durch den Ärmelkanal in Nacht- und Nebelaktionen, streng geheim, und dann da so improvisierte Häfen in der Normandie aus dem Boden gestampft haben. Wenn das heute irgendwie ein politisches System sowas auf die Reihe stellen sollten, dann würde man sagen, ja, komm, in 400 Jahren wieder.
Aber mal ganz ohne Scheiß, das ist nämlich wirklich interessant.
Und was hat sich daran geändert? Was war damals anders als heute?
Ganz einfach, weil damals, also ne, irgendwie, ich finde das spannend, weil ich bin das jetzt mehrmals drauf gestoßen worden auf Kriegswirtschaft, ne, weil Kriegswirtschaft ist ja so ein komischer Ausnahmezustand, in denen auch kapitalistische Systeme auf einmal zu einer anderen Marktform oder nach einer anderen Wirtschaftsform umsatteln, sag ich mal, ja. Weil Kriegswirtschaft ist natürlich kein Markt, ne? Du hast halt irgendwie Bedarf, du hast natürlich Demand, ne, irgendwie für Dinge. Aber du hast halt keinen Markt dafür, sondern du hast halt irgendwie deine Kriegswirtschaft, das ist natürlich ein Nationalist, meistens wird die dann auch verstaatlicht, irgendwie die, oder es wird dann irgendwie ein Deal, irgendwie sowas ausgemacht. Das heißt also, auf einmal wird die gesamte Wirtschaft umgestaltet, halt nur, keine Ahnung, Panzer, Flugzeuge etc. zu machen. Ein gutes Beispiel ist natürlich die Mobilmachung der USA, wo auf einen Schlag von in 0, nix irgendwie alle 24 Stunden Bomber vom Band rollt. Ja, also das muss man sich einfach mal vorstellen, was die.
Ja, und wie viel effizienter die auch dann werden, wie die am Anfang irgendwie brauchen sie 24 Stunden, um diesen Bomber zu bauen, und irgendwann brauchen die nur noch 4 Stunden, um den gleichen Bomber zu bauen. Und das innerhalb von einem Jahr oder sowas.
Genau, das sind aber die normalen Skaleneffekte, die hast du
natürlich in der
Wirtschaft so, aber auf jeden Fall. Du hast halt auf jeden Fall plötzlich eine Kriegswirtschaft. Und das ist interessant. Also zum Beispiel habe ich letztens diesen Podcast gehört bei Ezra Klein, der ist sehr, sehr hörenswert, mit so einem Forscher, der hat sich mit dem Klimawandel befasst aus so einer sehr, sehr krassen Ingenieursperspektive. Ne? Also im Endeffekt so, okay, welche Energieströme haben wir eigentlich, wie ist die CO2-Verteilung und so weiter und so fort. Und der geht halt relativ, sag ich mal, hemdsärmlich so mit erstmal Kleinern so ein bisschen durch, wie man die Wirtschaft umbauen müsste. Ne? Und dann meinst du, ja klar, natürlich, das sind jetzt erstmal Investitionen, da muss man halt richtig reinbuttern und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss man eigentlich nur einmal die gesamte Wirtschaft elektrifizieren. Und dann muss man die ganze Elektrifizierung sozusagen auf eben erneuerbare Energie umstellen und so weiter und so fort und hat da so ein bisschen und führt das so ein bisschen aus. Und sein Bild, das er dafür nimmt, ist tatsächlich auch die Kriegswirtschaft. Er sagt halt, okay, wie war das halt damals im Zweiten Weltkrieg? Da wurde dann auch einfach gesagt, pass mal auf, wir haben hier Fabrik A, B, C und D. Ja, ihr baut jetzt Panzer, ihr baut jetzt Granaten, ihr baut jetzt Flugzeuge, ja. Mhm. Und im Endeffekt brauchen wir jetzt wieder so einen Approach. Wir brauchen wirklich so einen Wartime Effort, wie er es nannte, ja. Also ein Wartime Effort. Wir müssten jetzt einfach wirklich sagen, der Staat müsste jetzt wirklich sagen, pass mal auf, wir sind hier in einem fucking Emergency und ihr baut jetzt alle Solarzellen und wir machen jetzt diese Braunkohle-Sachen, machen wir dicht und dann bauen wir hier ein Solarfeld und dann bauen wir dort etc. und so weiter und so fort. Ja, und dann nehmen wir einfach das Geld in die Hand und dann ist es einfach egal. Es kostet halt, was es fucking kostet und dann machen wir den Scheiß, ja? So wie wir es im Krieg halt auch machen würden. Und dann wird dann einfach sozusagen die Wirtschaft umgestellt. Ein anderes Beispiel, das bringt immer Ulrike Herrmann, die hat halt mehrere Bücher über Wirtschaft geschrieben und die spricht dann halt sozusagen von der Kriegswirtschaft in Großbritannien, ne? Weil die hatten interessante Umsiedlung, die haben halt tatsächlich sozusagen so eine private Planwirtschaft umgesetzt. Die haben sozusagen die ganzen einzelnen Geschäfte, die ganzen Lebensmittelgeschäfte und Betriebe und so weiter haben sie alle privat gelassen, aber haben im Endeffekt sozusagen so Kommandostrukturen darüber gesetzt und haben gesagt, okay, der Staat sagt jetzt, was jetzt zu produzieren ist und in welcher Menge und wer was bekommt. Ja, jeder kriegt Lebensmittelmarken und dann kriegt man sein Stück Brot und so weiter und so fort. Ja, also das heißt mit anderen Worten, in Kriegszeiten sehen wir, dass halt tatsächlich Dinge anders gehen können. Ne? Und ich glaube, in Corona haben wir jetzt auch gesehen, dass Dinge anders gehen können, dass der Staat durchaus die Möglichkeit hat, Dinge anders zu machen und auch tatsächlich Dinge durchzusetzen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen dieses Wissen, das müssen wir einsetzen. Das müssen wir einsetzen. Es ist unverantwortlich, es nicht so einzusetzen.
Während du darüber redest, da hatte ich den Gedanken, was ist eigentlich so ein großer Unterschied zwischen Kriegszeiten und Friedenszeiten? Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und das klingt jetzt erstmal lustig, aber ich meine es durchaus bis zu einem gewissen Grad ernst, im Krieg sind halt die Männer weg. Und die sind halt alle im Krieg. Und ich glaube, was du in Kriegszeiten halt hast und was ich irgendwann mal gehört habe, ist, dass möglicherweise die Renaissance ermöglicht hat, dass du hast halt gerne mal, also wir haben halt festgefahrene Strukturen, die halt so sind, wie sie schon immer waren und die sind halt auf irgendwelche Friedenszeiten ausgelegt und auf die aktuellen Zeiten und wir probieren dann in der Krisensituation mit genau den gleichen Strukturen auf diese Krisensituation zu reagieren und wir haben halt in Friedenszeiten holt sie ja wahrscheinlich Leute nach oben, die im Wesentlichen sagen, jetzt mal langsam. Und deren Mantra das ist. Und das ist halt ein Mantra, mit der du in so einer Situation nicht mehr vorwärts kommst. Und im Krieg ist es halt so, da gehen halt die Männer dann irgendwann in den Krieg und darum werden dann halt irgendwelche Posten frei. Und die werden dann halt von neuen Leuten besetzt und die müssen dann relativ schnell besetzt werden von Leuten, die sich erstmal einfach qualifiziert haben und die erstmal einfach gute Sachen geleistet haben und da gute Ansagen gemacht haben. Und vielleicht führt das ja auch dazu. Ich habe ja irgendwann mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, von jemandem, von Bekannten, der die Theorie hat, dass VW darum nochmal bei der Elektrifizierung der Autos, die nochmal so ein bisschen so ganz, ganz gut die Kurve gekriegt hat oder hoffentlich ganz gut die Kurve gekriegt hat, daran liegt, weil halt durch den Dieselskandal plötzlich ein Haufen oberer Posten frei geworden sind von irgendwelchen Leuten, die jetzt plötzlich im Knast saßen. Und dass dadurch dann halt eine neue Generation nachwachsen konnte, die das dann auch entsprechend pragmatisch angegangen ist und gesagt haben, ja klar, muss das jetzt gemacht werden. Und vielleicht hat man ja das Gleiche auch in Corona. Vielleicht hat man ja einfach als allererstes ha, wir haben eine Krise, lasst uns alle rausschmeißen, die gerade davon, die gerade oben in der Hierarchie sitzen und, oder meinetwegen auch nur 40% rausschmeißen und diese Position einfach nicht neu besetzen, sondern wir lassen die jetzt erstmal da, wo sie sind und die sollen sich erstmal selber rausfinden und dass diese Systeme sich dann vielleicht viel, viel besser anpassen könnten daran und viel, viel schneller reagieren könnten als mit den Leuten, die da halt über die vorherigen Generationen nach oben gekommen sind.
Ja, also ich glaube, da ist was dran. Also auf jeden Fall, dass halt sich Strukturen an Personen festmachen, ne?
Ja.
Also das übliche irgendwie Progress is one funeral at a time, ja, irgendwie. Das ist ja irgendwie von, ich glaube, Niels Bohr hat das, glaube ich, mal gesagt, irgendwie Science progresses one funeral at a time.
Ja.
Wobei jetzt einige einwenden würden, es ist nicht nur die Koryphäen, die sterben müssen, sondern auch deren Schüler, bevor irgendwie was vorankommt. Es ist wirklich interessant, also und ja, also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen so ein personeller Wandel so eine krasse Entschlackung bringen würde. Und zwar fast egal, wer dann in die Position kommen würde, alleine, dass es eine Änderung ist, würde wahrscheinlich echt eine Menge ausmachen.
Ja, das glaube ich zum einen.
Vielleicht hätten wir doch Corona einfach durchlaufen lassen sollen, weil das natürlich die ganzen alten Leute alle weg
die natürlich. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten durchaus der Hintergedanke, warum man jetzt die Pandemie laufen lassen sollte.
Die sich ja doch auch weiterhin auf den Führungspositionen überall noch weiter festgesetzt haben.
Wie gesagt, das war, ich habe irgendwann mal die Theorie gelesen, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, ich finde sie nach wie vor charmant, auch wenn sie vielleicht totaler Bullshit ist, aber dass die Renaissance dadurch so gut funktioniert hat und möglich war, weil halt regelmäßig mal irgendwelche Pöstchen frei geworden sind, weil halt mal wieder jemand weggestorben ist, unerwartet in irgendeiner dummen Krankheit.
Ja, da gibt es aber natürlich auch, sag ich mal, Competing, also ich habe jetzt,
ich weiß.
Da gibt es so Historiker, Mittelalter-Historiker, die das sehr, sehr stark bezweifeln, dass das so war.
Okay, schade.
Das ist so ein beliebtes Narrativ, ne?
Ach, schade. Aber es wäre doch lustig, wenn die Medizin nur dadurch besser werden könnte, dass wir die Medizin erstmal kurz schlechter machen.
Ja.
Wobei die Medizin ist ja tatsächlich gerade mal nicht das Problem. Jetzt wollen wir mal über Max reden.
Ja, okay, machen wir mal kurz einen Mac-Interlude, weil ich genau. War tatsächlich, das war jetzt mal wirklich eine Keynote, die mich auch wirklich begeistert hat. Also
okay.
Also dieser M1-Chip, den habe ich schon ein bisschen gefressen.
Erzähl mal. Also, Apple hat jetzt, sie haben es ja angekündigt im Juni, dass das passieren wird. Jetzt haben sie die ersten Geräte vorgestellt. Sie haben gesagt, dass sie ihre Palette umstellen werden, die Mac-Rechner von Intel-Prozessoren auf eigene Prozessoren, die sie Apple Silicon nennen, die dann halt auf ARM-Prozessoren basieren und halt ganz konkret auf ihren Telefonprozessoren, also auf dem Chip, der halt auch im iPhone drinnen steckt, basieren. Und jetzt haben sie halt die ersten Geräte vorgestellt. Und ein MacBook Air, also ein ganz leichtes, ein 13 Zoll MacBook Pro und ein Mac Mini. Das sind halt eher so die erstmal einfacheren, langsameren, billigeren Rechner. Und die haben jetzt einfach mal den Intel-Prozessor. Die sind eigentlich fast praktisch unverändert. Außer halt alter Prozessor raus, neuer Prozessor rein. Beziehungsweise altes Board raus, neues Board raus rein. Und ansonsten
damit werden die fast... Damit aber wahnsinnig verbessert, das ist unglaublich.
Und der Unterschied ist halt der, dass die halt mit dramatisch weniger Strom, also das MacBook Air hatte bisher halt immer einen kleinen Lüfter, weil halt ansonsten halt zu viel Wärme erzeugt, hat jetzt keinen Lüfter mehr, verbraucht nur noch 10 Watt statt vorher irgendwie 20 Watt und ist alles ganz, ganz viel entspannter, aber ist plötzlich so schnell wie ein MacBook Pro 16 Zoll. Und also wirklich die Geschwindigkeitsunterschiede sind gigantisch. Die haben ja da quasi ja dreimal so schnell, zehnmal so schnell, bla 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 in dem und dem Bereich.
Ja. Und zwar CPU wie auch GPU, das ist echt krass.
Genau, bei der GPU ist es nicht ganz so, also bei GPU ist mit einem Sternchen dran, ja. Weil halt im Vergleich zu, also es gibt halt die integrierten Lösungen, die halt so bei kleineren und billigeren Laptops halt Onboard-Sachen sind, da ist es halt. Also diese neue GPU, die hat halt alles auf einem Chip tatsächlich, nicht nur auf dem gleichen Board, sondern auf dem gleichen Chip drauf. Und im Vergleich zu diesen Onboard GPUs, die es halt so bei den MacBook Airs und kleineren MacBooks und so in den billigeren 13-Zoll-Rechnern und sowas meistens dabei sind, da ist es deutlich schneller. Bei so einem, was ich jetzt hier habe, so ein MacBook Pro mit 16 Zoll, da ist halt noch eine diskrete Grafikkarte zusätzlich drauf. Die ist schon noch schneller als das, was in diesem iPhone-Prozessor auf einem MacBook da drin steckt jetzt. Aber bei der CPU ist es wirklich, ich habe so Zeiten gesehen, da hat jemand einen Test gemacht, wie man jetzt in Xcode, also so als iOS-Entwickler, wie man dafür Apps baut, und da ist plötzlich so ein MacBook Air, schlägt plötzlich alles. Also es ist wirklich, das ist, der hatte in seinem Test hatte dabei, da hatte sich jemand ein Hackintosh, also quasi ein PC aufgebaut mit so das Beste vom Besten, was er kriegen konnte, mit einem AMD Ryzen und weiß der Teufel was und 64 GB RAM und so schneller SSD und alles vom Besten, das Beste zum Besten, hat sich dann da selber ein macOS drauf gehackt. Und der war gerade mal so schnell, der war ein bisschen schneller als das MacBook Air. Wirklich irgendwie so 2 Sekunden schnellere Bildtime oder irgendwie sowas. Und die Dinger sind unfassbar offensichtlich. Das ist, bin echt ein bisschen traurig, dass ich keinen Bedarf an einem MacBook Air habe, weil ich liebe, du hast Bedarf. Ich liebe mein MacBook Air, aber es ist halt furchtbar langsam. Und jetzt so ein MacBook Air zu haben, was halt irgendwie 18 Stunden Batterielaufzeit, genau, die Batterielaufzeit ist gleich auch nochmal explodiert.
Ja. Oh, geil. Oh.
18 Stunden Batterielaufzeit, kein Lüfter und 5 oder 10 Mal so schnell wie mein altes MacBook Air. Das ist schon unfassbar. Das ist unfassbar.
Schon geil, ja.
Das ist schon geil. Also das ist, ich habe da gehofft, dass das gut läuft. Und ich ging auch davon aus, dass Apple das nur machen wird, wenn sie wissen, dass sie auch liefern können. Und dass sie jetzt auch einen guten Aufschlag haben wollen, aber das scheint mir ein sehr, sehr guter Aufschlag gewesen zu sein.
So, aber jetzt, was ich nicht verstehe, ne?
Ja.
Jetzt haben sie auch das MacBook Pro 13 Zoll, haben sie auch mit dem gleichen Prozessor ausgestattet.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, what the fuck brauche ich jetzt ein Pro, wenn das den gleichen Prozessor und die gleiche Leistung hat wie ein fucking Air?
Also den einzigen Unterschied, den du machen könntest, ist, das MacBook Pro hat einen Lüfter, das MacBook Air nicht. Irgendwann wird halt jeder Chip, wenn der unter Volllast läuft, wird so warm, dass er halt die Leistung reduzieren muss. Und das ist dann halt, und das passiert bei einem MacBook Pro nicht, weil da ist halt ein Lüfter drauf und der sorgt dafür, dass die Wärme schon weggeht. Und das MacBook Air muss irgendwann mal throtteln. Aber in den Tests, die ich bisher gelesen habe, tritt das nach 8 Minuten Dauerleistung ein. Also wenn du so einen üblichen Benchmark, selbst wenn du einen langwierigen Benchmark machst, der relativ lange braucht, wirst du auf diese Zahlen nicht kommen. Also wird der gar nicht lang genug laufen, dass du überhaupt einen Unterschied merkst zwischen den beiden Prozessoren oder zwischen den beiden Maschinen. Das ist ja derselbe Prozessor, wie du richtig sagst. Und selbst dann ist der Unterschied jetzt nicht so, dass da irgendwie plötzlich das MacBook Pro doppelt so schnell ist, sondern es dann halt noch, das bleibt dann halt genauso schnell, während das MacBook Air dann irgendwie um 10-20% langsamer wird. Wenn du mich fragst, es gibt keinen vernünftigen Grund, gerade ein MacBook Pro zu kaufen. Also jedenfalls das 13 Zoll mit dem M1. Also es hat ein bisschen besseres Display und sowas. Es hat so ein paar, also, aber ich würde
aber es ist, sofort. Es ist dicker, es ist schwerer.
Ja, ja.
Es ist teurer. What the fuck?
Und es hat einen Lüfter. Es ist lauter. Ja, ja.
Es ist lauter, es hat einen Lüfter. What the fuck?
Also natürlich, also mein,
natürlich nimmt man das Air. Das ist doch irgendwie ganz klar.
Ja, ja. Das wird, also ich würde das Air nehmen. Ganz ohne Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, wenn man nicht wirklich irgendwie sehr genau weiß, wofür man das braucht, und nicht sagen kann, dann sollte, und selbst dann sollte man es vorher noch vielleicht nochmal testen und überprüfen, ob es tatsächlich dafür dann notwendig ist. Weil ich glaube, so für alles, was jetzt, ja, für praktisch alle Worst, also ich habe einen Freund, der ist, der macht Videoschnitt, also der macht Fernsehen und der schneidet regelmäßig 4K-Videos und der hat sich jetzt dafür auch ein MacBook Air bestellt mit M1.
Ja,
statt dem MacBook Pro. Weil, und ich weil das macht alles einen guten. Und es ist halt, und ich habe halt das Ganze mal als.
Ich bin selber so kurz davor, mir ein R zu holen. Also,
ja, oh, ich würde dich so beneiden.
Also es ist wirklich, ich meine, ich habe ja das alte MacBook und das ist, ja. Das hat auch schon keinen Lüfter. Das ist das einzige, glaube ich, das ist der einzige Laptop, den Apple bisher rausgebracht hat, ohne Lüfter.
Ernsthaft?
Nee, ja, ja.
Ich glaube, es gab schon mal welche. Aber mir fällt jetzt auch keins ein.
Keine Ahnung. Jedenfalls ist er
kein Okay, Lüfter. Ja.
Und es ist aber allerdings auch echt nicht so wahnsinnig. Es ist sehr schwach auf der Brust, ne?
Und also ich habe ja das MacBook Air, was schon mal deutlich leistungsstärker war und deutlich neuer als deins. Und ja, auch das ist schon unerträglich langsam.
Ja, und das ist wahrscheinlich sehr viel schneller als deins, als meins und so. Also ja, ich hätte wirklich Bedarf und ich hätte da Bock drauf und so weiter, aber ich habe da noch ein paar, mir sind noch so ein paar Sachen unklar, ne? Also die Frage ist halt, wie geht's weiter?
Das ist eine gute Frage.
Die anderen, es ist natürlich klar, das hat auch Apple schon gesagt, sie wollen auch die anderen Macs alle mit entsprechenden M1-Prozessoren ausstatten oder mit anderen Apple Silicon-Prozessoren ausstatten. Und die werden wahrscheinlich tatsächlich dann einen anderen Chip, auf jeden Fall einen leistungsfähigeren Chip bekommen.
Definitiv, ne? Müssen sie.
Und die Frage ist dann, kommt dann halt irgendwie ein 8-Core-Chip, also momentan der M1 ist ja irgendwie 4-Core,
der hat
8
Kerne. Der hat 2x4 Kerne.
2x4?
Vier Hochleistungskerne und 4 Energiesparkerne.
Ja gut, dann kommt er mit 16 Kernen oder was weiß ich. Also ich kann sie skalieren das anhand der Kerne, oder?
Naja, was auf jeden Fall kommen muss, ist, also zum Beispiel an das MacBook Air oder an die Sachen mit dem aktuellen M1-Chip, die haben da halt 2 Thunderbolt-Ports und damit hat sich der Salat. Du kannst da halt nicht irgendwie wie an andere 4 Thunderbolt-Ports anschließen. Du hast kein 10 Gigabit Ethernet hinten dran, wie du am aktuellen oder am letzten Intel Mac Mini dran hast. Du kannst, glaube ich, nur einen externen Bildschirm anschließen, also an deinem MacBook Air kannst du einen externen Bildschirm anschließen, kannst aber nicht im Augenblick nicht 2 externe Bildschirme anschließen. Du kannst keine externen GPUs anschließen und sowas, also da ist durchaus noch Bedarf, was so kommen könnte. Das ist das eine. Und was stark vermutet wird, dass halt die Grafikleistung nochmal ordentlich nach oben gehen wird. Dass wahrscheinlich wird es mehr, dass die GPU, dass sie da halt ordentlich drauflegen und die dann wesentlich mehr Kerne haben wird. Ja, wahrscheinlich werden sie aus den 18, vielleicht werden sie auch noch, was sie natürlich auch noch machen können, im Augenblick haben all diese Prozessoren, die haben einfach, die arbeiten mit 10 Watt und dafür sind sie ausgelegt. 10 Watt Stromverbrauch, das heißt, was verbrauchen sie? Und das pumpen sie auch an Wärme wieder raus. Und ich gehe mal davon aus, dass sie da nochmal eine Variante machen, die dann einfach 20 Watt hat. Was immer noch gigantisch weniger wäre, als alles, was so draußen existiert. Aber was ihnen halt nochmal so richtig, wo sie dann einfach nochmal so richtig einfach an den Gigahertz drehen können. Und nochmal die Leistung nach oben drehen können.
Okay.
Also das ist definitiv die erste Generation von einem gigantischen Wandel, den wir da gerade sehen.
Ja, ja.
Was ich aber viel spannender finde, ehrlich gesagt, im Augenblick, und gerade was die CPU-Leistung angeht, das ist jetzt halt, dieser M1-Chip ist jetzt halt die neue Baseline. Wenn du heute mit einem Projekt anfängst, das zu entwickeln, dann wirst du es wahrscheinlich anfangen, für dieses System zu entwickeln und diese M1-Chips werden halt die langsamsten sein, die langsamsten der neuen Generation. Ja, für jetzige Verhältnisse sind das gigantisch schnelle Dinger, aber halt für die Zukunft wird das halt die langsamste Generation sein. Und das war halt bei den ersten MacBooks bei den ersten Apple-Rechnern mit Intel-Prozessoren war das schon mal genauso. Da kam halt der Umstieg von PowerPC auf Intel-Prozessoren und die Intel-Prozessoren waren plötzlich deutlich schneller und es gab einen Haufen Anwendungen plötzlich, die es nur für Intel gab und nicht für PowerPC, einfach weil sie auf dem PowerPC nicht wirklich realistisch machbar waren. Aber dann war trotzdem die erste Intel-Generation innerhalb kürzester Zeit total abgehängt. Und das heißt,
du würdest jetzt auch sagen, nochmal ein bisschen warten?
Ich würde jetzt sagen, jetzt kaufen und dann im Zweifelsfall in 2 Jahren nochmal kaufen.
Ja, aber das ist nur aus deiner privilegierten, ich habe Geld wie Heu.
Ich meine, alle 2 Jahre sich mal einen neuen Rechner zu kaufen für den Tausender ist jetzt, finde ich jetzt auch.
Für mich ist also, das schon.
Für dich ist das viel Geld, aber
viel Geld.
für ein alltägliches Arbeitsgerät, was mir dabei hilft, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, finde ich, ist das, glaube ich, auch für dich durchaus, wäre das durchaus machbar. Das ist das eine, was ich sehe. Also die werden die Baseline sein und ich glaube, die werden relativ. Das zweite, was ich sehe, was total offensichtlich ist, Apple hat halt wirklich bisher nichts weiter gemacht, als die haben die alten Gehäuse genommen, haben die alten Boards rausgerippt und haben diese neuen Boards reingepackt. Bei diesem Mac Mini, der besteht zur Hälfte innen aus Luft, weil dieses Board einfach so viel kleiner ist als das alte. Und es ist absolut offensichtlich, dass da noch ein neuer, weil wie du richtig sagst, dieses MacBook Pro 13 Zoll, das macht keinen Sinn, so wie es ist. Das braucht entweder einen deutlich schnelleren Prozessor, der dann auch, wo sich das, der dann nicht in das MacBook Air rein kann, also der dann halt entsprechend viel mehr Energiebedarf hat. Oder das MacBook Pro muss halt sich neu erfinden oder wird halt abgeschafft oder so. Also ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es das MacBook Pro einfach in der Form innerhalb von einem Jahr gar nicht mehr geben würde, weil es halt keinen Sinn mehr macht.
Ganz normal MacBook und dann irgendwie ohne irgendwas und dann.
Ja, dann gibt's halt das MacBook Air 16 Zoll oder sowas halt. Mhm. Weißt du, so halt.
Ja, es wird einfach weggenommen. Also was
soll das? Ja, oder, also, ich, keine Ahnung, was genau da kommen wird, aber ich glaube, das ist nur der Air, also das ist wirklich, wirklich nur die, und das zweite, was ich krass finde, dass sie es nicht gemacht haben, aber es passt eigentlich zu dem, wir haben wirklich nichts weiter gemacht, als das Board rausgeholt ist. Das hat nach wie vor keinen Touch. Das neue MacBook. Oder die neuen MacBooks.
Was heißt
das? Also kein Touchscreen.
Okay, ja. Aber das ist, ich glaube, das ist aber so eine sehr bewusste Entscheidung, die Apple irgendwann getroffen hat und sagt, wir wollen keine scheiß Fingerabdrücke auf den Screens. Irgendwie, das wollen wir nicht.
Also, sorry, die Entscheidung ist also wirklich Apple. Suck it up. Also,
ich weiß es nicht, ne? Ich habe noch nie ein Laptop mit Touchscreen benutzt. Mhm. Und ist das sinnvoll? Will man das? Braucht man das?
Ja. Also das ist, brauchen ist natürlich die Frage. Ich habe so ein kleines Chromebook und das habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren geholt und das hat halt ein Touchscreen und ein Touchpad, ein ganz normales. Und die meiste Zeit benutzt man das Touchpad. Aber hin und wieder greift man einfach auf den Bildschirm und also wenn du das tatsächlich einfach den Rechner auf dem Schoß vor dir hast, dann ist ja die ob du zum Bildschirm greifst und mal kurz auf den Display touchst oder ob du unten zum Trackpad warst, ist ja zum Bildschirm fast näher. Und ich finde das ist zum einen, es gibt diese Anwendungsfälle, wo das definitiv wo es einfach schneller geht, kurz auf den Bildschirm zu touchen, als das Trackpad zu verwenden. Spätestens wenn man irgendwie links und rechts immer was abwechselnd machen muss man halt nicht mit der Maus rüber, sondern kann halt einfach beide Finger hier und du kannst halt mit zwei Fingern agieren. Das finde ich das eine. Also ich glaube, das iPad und das iPhone haben bewiesen, dass es genug Anwendungen für Touch gibt und dass die auch, ich glaube, die würden auch auf dem Mac machen. Das zweite, was ich halt, also ich finde halt zwei Sachen, die mich damals dazu gebracht haben. Zum einen, sie haben jetzt iPhone-Apps, haben sie plötzlich auf dem Mac, aber man braucht halt diesen, man muss halt irgendwie mit einem Trackpad die Touch-Bewegungen Gesten nachmachen. So, warum bringt ihr die überhaupt, diese iPad-Sachen und iPhone-Sachen überhaupt auf dem Mac, wenn man sie dann doch nicht vernünftig bedienen kann? Und das ist halt jede iPhone-App, die du aufmachst auf dem Mac, hat halt irgendeinen Menüeintrag, wo halt drin steht, ja, also, wenn du einen Doppeltap machen willst, dann musst du dreimal klicken mit deinem, also um halt, wie die Gesten halt rübergeführt werden von einem Faktor. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das würde eigentlich nur Sinn machen, wenn du da ein Touchscreen drin hast. Das zweite ist, dass mir dieses Big Sur, dieses neue macOS, das sieht halt schon durchaus ein bisschen so aus, als ob es dafür designt wäre, mit dem Finger bedient zu werden. So Menüeinträge sind weiter auseinander, die Menüleiste ist ein bisschen höher, Buttons sind ein bisschen größer, alles ist, hat ein bisschen mehr Luft und sowas. Also da sind echt ein Haufen Sachen dabei, wo du dir sagst, und weswegen ich dachte, ja, das ist nur konsequent, dass sie jetzt das Betriebssystem so umdesignen, dass es gut mit einem Touchscreen funktioniert, weil sie einen Touchscreen rausbringen. Und jetzt kommt dieser scheiß Touchscreen-Rechner nicht. Also ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass da sehr bald ein Touchscreen-Rechner da ist. Braucht man das? Muss man das? Sollte man davon heute seine Kaufentscheidung abhängig machen? Ich finde ehrlich gesagt nicht. Aber ist natürlich im Zweifelsfall deine Entscheidung. Ich würde wirklich sagen, im Zweifel, also ich weiß nicht, beim iPhone, da habe ich halt, da habe ich mir jetzt halt, ich habe mir ein iPhone 12 Pro geholt Und eigentlich hätte es wahrscheinlich auch ein iPhone 12 problemlos getan. Und dann habe ich halt gedacht, ach, das werde ich wahrscheinlich jetzt 3 Jahre haben, weil bei iPhones, da passiert jetzt nicht mehr so irre viel. Naja, dann investiere ich halt den 100er extra oder 150 extra, die schönere Variante kostet. So, das war halt die Entscheidung, die ich getroffen hatte.
Und ist das zufrieden?
Ja. Also es ist krass, wie zufrieden ich eigentlich auch mit meinem alten war, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Design finde ich sehr schön. Ich finde, es liegt super in der Hand. Ich finde aber das alte, diese abgerundeten Ecken mochte ich lieber. Ich finde so dieses Kantige, das sieht zwar sehr, sehr schick aus, aber ich finde es nicht unbedingt, es liegt nicht gut in der Hand. Ich finde das alte iPhone 10, das wirkte leichter, als dieses iPhone 12 Pro jetzt wirkt. Und zwar in einem guten Sinne leichter. Ganz merkwürdig. Ich habe das in die Hand genommen, immer noch mal wieder. Jetzt habe ich es nicht mehr, jetzt habe ich es inzwischen verkauft. Aber und es war so ein bisschen so, ach ja, das ist doch, irgendwie war es immer noch so ein, ach ja, ein sehr schönes Gerät. Und obwohl das iPhone, was besser ist, obwohl das iPhone 10 kein bisschen langsam war, ist das 12er jetzt einfach gigantisch, also ist einfach noch mal viel, viel schneller. Ich weiß gar nicht, an welchen Stellen, aber es ist halt immer noch mal snappiger und immer noch mal besser. Die Kamera ist dramatisch besser als bei meinem 10er, kein Wunder. Ich meine, passiert ja auch wahnsinnig viel. Ich finde, dieses MagSafe ist ein schönes Gimmick. Ich finde das Design wunderschön. Also es ist ein fantastisches Gerät, ohne Frage. Ist es das Upgrade wert? Ja, das hängt halt davon ab, was du brauchst. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wieder 3 Jahre locker reicht und dass ich mir dann wieder das iPhone 16 oder was auch immer dann bis dahin da ist, hole. Und darum finde ich, okay, dann investiere ich, gebe ich halt ein bisschen mehr Geld für aus. Das ist ja keine Investition. Aber wenn du halt sagst, naja, ich hole mir jetzt erstmal das billigste MacBook und kalkuliere gleich im Hinterkopf ein, dass ich das dann in 2 Jahren wieder verkaufe oder in 1,5 Jahren und mir ein neues hole, dann ist das ja durchaus eine Option, die man machen kann. Also finde ich jetzt, finde ich besser, als jetzt noch irgendwie sich 4-5 Monate, oder was ist, wenn es mehr sind als 4-5 Monate, was ist, wenn es jetzt noch ein Jahr ist, bis die nächste MacBook-Generation rauskommt? Und dann stehst du wieder da, ja, jetzt ist der M2, aber vielleicht wird der M3 ja wieder viel besser. Und dann hängst du weiterhin mit deiner alten
Kurve. Auf der anderen Seite, mein MacBook ist zwar echt übelst lahm und so, aber es funktioniert eigentlich alles und ich kann damit eigentlich alles machen. Okay, ich habe jetzt momentan mittlerweile schon Probleme mit meinem Akku. Der ist jetzt schon durch, also der ist wirklich durch im Sinne von, der kackt dann halt so bei 50% einfach mal, ist er weg, so, ne?
Irgendwie. Ja.
Und das ist die Frage, ob sich das noch lohnt, da irgendwie den Akku auszutauschen.
Also bei mir, was bei mir jetzt ganz klar der Fall ist, ist, ich habe jetzt, ich komme in diesen Flow, diesen berühmten Entwickler-Flow. Ich probiere das mal so ein bisschen. Also es gibt Tage, an denen ich einfach in diesen Zustand komme, in dem ich einfach vor mich hin arbeiten kann und wo ich 4-5 Stunden am Stück einfach runterarbeiten kann und das ist, warum ich diesen Job mache, um in diesen Flow zu kommen. Das ist das, was ich an diesem Job liebe, weil in diesen Zustand zu kommen, wo ich das Gefühl habe, Dinge zu schaffen, wo ich genau die richtigen, wo das Gehirn an den richtigen Stellen kitzelt, das ist so das, wofür ich diesen Job mache. Und in diesen Zustand kann ich nur kommen, erstens, wenn ich genug Zeit habe, also wenn der Tag auch lang genug ist und ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Meetings mittendrin habe. Und zum Zweiten, wenn mein Werkzeug, mein Computer schnell genug reagiert. Und das ist fundamental wichtig. Ich habe festgestellt, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, bei denen es mir sehr, sehr schwer fällt oder gar unmöglich ist, in diesen Zustand zu kommen, indem ich mich wirklich produktiv fühle, weil mich der Computer ausbremst. Und wenn ich an meinem MacBook Air an einem Projekt arbeite versus an meinem MacBook Pro 16 Zoll, dann möchte ich das MacBook Air gegen die Wand werfen. Weil es bringt mich zur Weißglut. Es macht mich wütend. Und wenn ich dann, was? Und wenn ich, wenn ich mich also, dann in den anderen, deinen Zustand
dann
also MacBook, es wird mich depressiv ja, machen
dein MacBook Air ist sozusagen so wie Laschet für mich
weil ich wollte gerade sagen, mein MacBook Air ist ein wunderschönes Gerät, das ist Laschet definitiv nicht. Also das, ich liebe das Design, ich liebe den Formfaktor, ich liebe das Gewicht, ich liebe es, dieses Ding auf den Schoß zu nehmen. Alles Dinge, die ich niemals über Laschet sagen würde. Aber wenn ich mehr als 3 Apps offen habe und was irgendwie was halbwegs Anspruchsvolles dran machen will, werde ich wahnsinnig. Und wenn ich da irgendwie dran arbeiten will, dann drehe ich durch. Und wenn du einen Job hast, bei dem das, wenn entweder du dieses Problem nicht hast oder dein Job halt für deinen Job noch hinreichend schnell ist, ja klar, dann behalt das Ding halt, dann ist es ja okay.
Ich meine, aber, ich mache halt Textverarbeitung, ne? Ich meine, es ist schon eine große Textverarbeitung, ich arbeite an großen Texten.
aber selbst sowas wie Chrome oder Safari auf diesem MacBook Air ist einfach langsam.
Ist langsam,
Und den Rechner hochfahren, also wenn ich das, ich nutze das auch hinreichend selten natürlich, weil es ist halt, ich mache halt, das, die meisten Sachen mache ich halt auf meinem Arbeitsrechner einfach und ich hole es mir nur wieder mal raus. Und dann ist der Akku natürlich leer, dann muss es erstmal hochgefahren werden, dann braucht das ewig lange, bis die ganzen Apps, die beim letzten Mal geöffnet waren, wieder alle hochgefahren sind. Und schon das ist dann schon fast Grund genug, dass ich durchdrehe. Also das ist, ich weiß nicht, es ist, also für mich ist irgendwie, keine Ahnung, Ich mache diesen Job sehr, sehr gerne und ich möchte dafür aber auch die Tools haben, die es ermöglichen, mir diesen Job möglichst gut zu machen und alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre mal einen sehr guten Rechner mir dafür zu holen, finde ich absolut legitim und selbstverständlich. Also das ist insofern kann ich bewundere ich da deine Zen-Fähigkeit. Dass du diesen Rechner bisher noch nicht an die Wand geschmissen hast.
Ich sag mal so, ich meine, das Ding ist von 2017, ne? Also ich ist jetzt halt nicht mega
2017, alt. Oh krass. Ja. Ja, mein MacBook Air ist von 2018.
Ich sag mal so, das MacBook Air, das ich davor gehabt habe, das habe ich 7 Jahre lang gehabt. 7 fucking Jahre. Und das war echt auch 7 Jahre lang cool. Und meine Mutter nutzt es immer noch übrigens.
Oh Gott, das MacBook Air, das 13 Zoll, das war fantastisch.
Ja, das war ein richtig geiles MacBook.
Also das haben
war,
die ja auch.
Das war ein richtig geiler Kauf. Das war ein richtig geiler Kauf. Das war, ich glaube, die zweite Generation MacBook Air
damals. Genau. Hatte ich damals auch, habe ich auch ewig lange auch zum Softwareentwickeln genutzt, hier Xcode, Objective-C drauf und sowas. Ist dann irgendwann mal zu langsam gewesen, aber habe ich auch geliebt und war damals auch und aber dieses MacBook Air, was ich gerade habe, nein. Nein. Also ich glaube nicht, dass das MacBook Air tatsächlich so viel langsamer geworden ist, sondern einfach, dass die hier so Swift-Entwicklung und sowas, Swift ist halt deutlich langsamer als der Objective-C-Compiler und sowas, das ist halt eher die Software, die ich da drauf laufen lasse, wohl oder übel mehr anspruchsvoller geworden ist. Aber oder halt einfach der Fortschritt ist nicht hinreichend groß, um vernünftig funktionieren zu machen. Und
also gut, ich werd noch mal drüber überlegen, ob ich bin wirklich, also ich bin so on the fence, was die Bestellung angeht, MacBook Air, und ich glaube, ich muss noch ein paar Testberichte lesen oder so, aber es ist irgendwie, es reizt mich schon sehr, aber ich bin noch nicht 100%ig überzeugt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und ich meine, der Punkt ist halt, ich bin momentan super frustriert wegen 1000 Sachen und eventuell brauche ich einfach irgendwie so den Treat.
Ja. Und dann. Also was ich halt krass finde, ich habe jetzt mal so wegen dieser ganzen Benchmarks, habe ich so gedacht, na, wenn so ein M1 so rasend so viel schon schneller ist als ein MacBook Pro 16 Zoll, dann ist ja so ein A14 oder A14 in meinem iPhone jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel langsamer. Und dann habe ich mal so ein Benchmark laufen lassen. So ein Web-Benchmark, also den man im Browser machen kann. Habe halt Safari in beiden Geräten aufgemacht. Mal gucken, ob ich jetzt den Screenshot so schnell finde. Und habe den halt einmal auf meinem Arbeits-MacBook Pro 16 Zoll laufen lassen. Genau, da habe ich ihn. Und dann habe ich ihn nochmal auf dem iPhone laufen lassen. Und das ist der Jetstream 2 Benchmark. Keine Ahnung, was der wirklich taugt. Und der hatte halt auf meinem MacBook Pro 16 Zoll Core i7 mit, ich weiß nicht, wie viel Kern, 4 Kern, 2,9 Gigahertz, hat der 149 Punkte gehabt. Und auf meinem iPhone, auf meinem iTelefon 159.
Okay.
Der hat fast 10% mehr Leistung auf meinem Telefon als auf meinem Pro-Laptop.
Ich sag mal so, ich würde sagen, ich würde jetzt gerade Intel-Aktien shorten.
Ich glaube, das machen auch alle Intel-Mitarbeiter, ehrlich gesagt. Die kriegen gerade richtig, richtig Probleme.
Ich glaube auch.
Die haben nämlich auf dem Desktop, nimmt ihm nämlich gerade AMD alles weg. Die bauen nämlich schnellere Prozessoren, die billiger sind. So, also wenn du einen High-End-Rechner gerade zusammen, also wenn du den Spielerechner zusammenklickst, dann nimmst du im Augenblick das erste Mal seit 10 Jahren keinen Intel-Prozessor, sondern einen AMD-Prozessor.
Ich hatte schon einen AMD-Prozessor damals in den 90ern, habe ich mir.
Die waren schon mal die Krone der Schöpfung. Hm. Und dann hat Intel ihn halt alle mit dieser ganzen Core und so, mit diesen ganzen Core-Prozessoren, haben die das alles richtig weggenommen. Und im Grafikbereich, da wird Intel zwar auch besser, aber auch da ist AMD und sowas deutlich besser. Im Serverbereich nimmt ARM auch langsam Fahrt auf.
Echt, ja?
Ja, klar.
Krass.
Natürlich, oh fuck, also
ich glaube,
niemand hat so gute Prozessoren wie Apple, aber fast, also die haben durchaus ein ARM-Prozessor kann deutlich langsamer noch sein und trotzdem immer noch effizienter sein und Strom, also da gilt ja immer nur Performance per Watt und das ist ja im Rechenzentrum halt das Einzige, was so richtig zählt.
Ich glaube wirklich, das ist das Ende der x86er.
Das könnte durchaus sein,
oder?
Das könnte durchaus passieren.
Vorbei jetzt.
Das könnte durchaus das Ende von, also ich sag jetzt nicht, dass es das Ende von Intel wird, weil sowas hält sich dann immer noch länger, als man denkt. Und die können ja im Zweifelsfall die bauen auch Modems und sowas, die bauen halt auch einen Haufen Scheiß, von dem man noch gar nicht weiß, dass da Intel draufsteht. Aber deren, und so die ganze Legacy-Sachen, die werden halt auch noch lange, lange, lange weiter existieren. Also wie viele irgendwie alte Banksoftware muss noch auf irgendwelchen Legacy-Systemen laufen, die erst in 30 Jahren abgeschrieben sind oder sowas. Aber ja, da könnte es langsam eng werden. Ja. Was natürlich im Augenblick Intel einfach das große Ding hat, diesen Prozessor, diesen M1, den hat halt Apple entwickelt und verkauft den auch nicht an Dritte. Den hat halt nur Apple. Und Apple ist halt, deren Chips sind gigantisch. Da kommt keiner ran. Und das ist, Samsung hat probiert, eigene Chips zu, also das ist halt, es gibt diese ARM-Prozessoren, das ist halt diese Architektur, die da drunter steht, der Befehlssatz, den kann man halt von denen lizenzieren, das haben die gemacht und dann haben sie halt so ein paar Referenzimplementierungen, kannst ja einfach die Referenzimplementierung holen und danach dann deine Prozessoren bauen. Das hat Apple nicht gemacht, sondern Apple hat sich halt die Lizenz für die Befehle sozusagen geholt und haben gesagt, okay, aber wir entwickeln unseren komplett eigenen Chip. Und das haben die halt, das ist eine der Sachen an Apple, die keiner zu würdigen weiß, was für einen gigantischen Aufschlag die da schon immer hatten. Ich meine, die haben dann irgendwann mal mit diesem A4-Prozessor damals angefangen.
Sag mal, wer produziert eigentlich den M1, beziehungsweise deren Chips?
TSMC, glaube
ich. Die sind ja in Taiwan, ne?
Genau.
Okay.
Und das ist auf dem TSMC 5-Nanometer Prozess läuft das. Aber den werden die sich auch woanders noch machen lassen. Den werden sie sich auch von Samsung bauen lassen und so, wer halt immer gerade am billigsten ist. Und Samsung hat schon mal probiert, die haben halt gesehen, wow, Apple macht das und ist damit sehr erfolgreich und haben dann auch probiert, ihre eigene Prozessorarchitektur auf die Beine zu stellen. Und haben das dann aber nach ein paar Jahren aufgegeben, weil es halt nicht wirklich, weil sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben.
Aber sie können ja 5 Nanometer, ne?
Also dieser Prozess, der jetzt da, den jetzt TSMC hat, der ist wohl erstmal, ich glaube, den hat sich Apple auch erstmal exklusiv geholt oder irgendwie sowas. Und irgendwas können die immer in 5 Nanometer, aber nie den gesamten Prozessor. Und ich glaube auch, der M1 ist nicht ein kompletter 5 Nanometer Prozessor, sondern da sind auch nur einzelne Teile des Prozessors in 5 Nanometer und der Rest ist dann in 7 Nanometern. It's complicated. Ich habe keine Ahnung, was genau da alles so kompliziert dran ist. Aber ja, und das ist halt auch sowas, dass Intel ist, glaube ich, noch nicht mal auf 7 Nanometer runter so richtig. Und die haben halt alles viel, viel länger gebraucht als gedacht bei denen. Und aber die Crew der ganzen Geschichte ist halt diesen Prozessor, das ist jetzt nicht so, dass morgen kann HP kommen oder Dell kommen oder so und können ihn dann in ihre Laptops stopfen und haben dann wieder ein konkurrenzfähiges Produkt, sondern es ist jetzt einfach, das hat nur Apple und das werden die auf absehbare Zeit, wird das nur Apple haben. Und ja, andere werden sich jetzt auch Mühe geben und werden jetzt wissen, in welche Richtung der Zug fährt, aber bis die auch nur ansatzweise da sind, also man sagt, dass Apple im Augenblick sowas Telefonprozessoren ist und ich meine, das ist ein gigantisch umkämpfter Markt und dass Apple da der Konkurrenz so um mindestens 1-2 Jahre immer voraus ist. Und bei Desktop-Prozessoren, wo Apple jetzt auch angefangen hat, aber wo jetzt quasi Dell und HP und Lenovo noch bei Null stehen, mehr oder weniger, Samsung sicherlich nicht, aber werden jetzt einige Jahre vergehen, bevor die Konkurrenz da auch nur ansatzweise was Vergleichbares hat. Also das ist gerade, das ist es wird mich nicht überraschen, wenn Apple jetzt bei den Macs nochmal die Dominanz haben wird, die sie am Anfang bei den iPhones mal hatten.
Gut, Max, jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz über Trump reden.
Ah, okay. Aber wir haben doch bisher nur so Kuschelthemen gehabt wie Corona und okay, Trump, ja.
Nein, wir hätten jetzt die Entspannung, ja.
Wie ist denn gerade bei Trump? Ist er gerade, also steht denn die USA noch? Warte mal, ich guck mal kurz in
Twitter. Trump hat jetzt seit 2 Wochen lang hat jetzt nicht eingeräumt, verloren zu haben, obwohl sein verloren haben so unfassbar riesig ist, dass es überhaupt nicht leugbar ist.
Das ist irre, oder? Das war wirklich
und, noch nie so deutlich. Und er macht immer noch, also vor allem so über Giuliani und seine Anwälte und so, also es ist Wahnsinn, was die da halt irgendwie alles in Bewegung setzen und wie viel Bullshit die täglich in die Welt pumpen. Also sie haben sozusagen die Megapumpen an Bullshit angelegt und pumpen, was das Zeug hält. Und zwar reinen Bullshit die ganze Zeit, der absolut unbewiesen ist und einfach nur die ganze Zeit, es ist unglaublich. Und das Problem ist halt, und das bricht mir das Herz, Max, ich habe das Gefühl, es funktioniert. Es funktioniert im Sinne von, es hört nicht auf, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ja, als diese Aufmerksamkeit hört das nicht auf, Zweifel zu erzeugen, selbst bei Leuten, die völlig an den Tatsachen dran sind, ja. Es ist so ein komischer menschlicher Reflex, ja. Also wo Rauch ist, da ist halt Feuer, ja. Mhm. Und wenn du nur genau Rauch machst, dann überzeugst du die Leute, dass da ein Feuer ist. Und das Problem ist halt, die machen so viel Rauch, sie räuchern alles voll. Ja, obwohl gar kein Feuer da ist. Und das funktioniert. Und das Problem ist halt, die Republikaner und diese komische Trump-Basis und die MAGA-Heads und hast du nicht gesehen, die sind alle wahnsinnig laut. Die sind wahnsinnig laut. Die gehen auf die Straßen, die protestieren gerade, die belagern gerade CNN und so weiter und so fort und so. Und die sind überall und die sind in den Medien und Giuliani gibt eine Pressekonferenz nach der anderen und so. Und der Punkt ist halt, was macht Biden? Was macht Harris? Die sagen so, ja, also wir haben die Wahl gewonnen. Also ja.
Also, was wir haben.
Ja, also ja, wir bleiben cool. Ne? Ich meine, okay, kann ich verstehen. Also irgendwie so, also rein legal, ja, rein legal gibt es überhaupt keinen Prozess, mit dem Trump da irgendwie auch nur eine Chance hätte, irgendwie reinzugrätschen. Aber der Punkt ist halt, das ist ihm scheißegal. Das ist ihm scheißegal. Der macht so lange Dreck, der schmeißt so lange mit Dreck, bis keiner mehr weiß, was irgendwie geht. Und Leute sich einschüchtern lassen. Er ist ein Bully, verstehst du? Er ist ein Bully.
Ja.
Ich meine, denkt euch zurück an den Schulhof. Das ist halt der Schulhof-Bully, der halt einfach so lange Leute bedroht und einschüchtert, bis die halt machen, was er sagt. Und das ist das, was er macht, das ist das, was Trump macht. Und der Punkt ist halt, wenn du dabei einfach nur zuschaust und einfach sagst, ja, aber die legalen Prozesse sind halt aber nicht so, ne? Okay, das, die Institutionen werden schon funktionieren und so. Was ist so dann, sorry, ich sag nicht, dass das, dass Trump auf jeden Fall damit Erfolg hat, ne? Aber fuck nochmal, ihr solltet langsam mal begriffen haben, dass Trump nicht funktioniert wie ein normaler Politiker und dass diese Trump-Gemeinde nicht funktioniert wie normale Parteianhänger. Dass wir hier in einer fucking anderen Situation sind und dass das außerpolitische Mittel sind, mit denen die arbeiten. Ich hab, sorry, aber ich hab da weiterhin, ich hab weiterhin fucking Angst, dass das noch schief geht.
Also ich halte nach wie vor, es wird irgendwie mal auf die Probe gestellt, aber nach wie vor halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass einfach dass es am Ende einfach irgendwann vorbei ist und dass Trump dann und dass Biden einfach vereidigt wird und Präsident wird und dann hat sich der Salat.
Ich halte es auch für wahrscheinlicher, aber das Problem
ist. Ich meine, man muss natürlich auch, man ist natürlich die, was plant man? Man plant ja nicht die Sachen, die, alles wird gut, sondern man denkt sich ja durch den Kopf die Sachen, die schiefgehen können. Und dass es schiefgehen kann, das sehe ich durchaus so. Also ich sehe das, ich sag nicht, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass das so läuft, sondern ich halte es für wahrscheinlicher. Und ich sehe das auch, was du siehst. Also ich meine, ich glaube, es geht im Augenblick zu langsam und ich glaube, es ist also so, dass die Prozesse im Augenblick, also dass das juristische System, also die Versuche von Trump irgendwie die Wahl irgendwie vor Gerichten anzugreifen, sind bisher, ich klopfe auf Holz, doch eigentlich alle, also bis auf wirklich ganz, ich glaube 33-2 steht es im Augenblick, 33 hat es abgewiesen worden und dieser ganze Angriff auf das System durch juristische Art sind bisher alle weitgehend gescheitert, was sicherlich auch daran liegt, dass sie vom Trump-Team offensichtlich so unfassbar dilettantisch gemacht worden sind. Ich meine, die hatten Fälle, wo sie Klage eingereicht haben und dann, okay, der Prozess wird in einer Woche eröffnet und bis zur Eröffnung, also bis der Prozess dann gestartet hat, innerhalb der Woche haben die Anwälte, also war das dritte Set an Anwälten, also ein Set an Anwälten hat die Klage eingereicht, hat dann gekündigt, dann sind die nächsten Anwälte, die haben auch wieder gekündigt und dann das dritte Set an Anwälten ist dann tatsächlich bei der Verhandlung aufgeschlagen. Was ja auch darauf hindeutet, dass das Ganze intern bei Weitem nicht diese perfekt geschmierte Kampagne ist und die sich da ein Trump sicherlich gewünscht hätte.
Nein, Trump und die ganze Campaign, ja, das ist, du musst es dir wirklich vorstellen wie Schimpansen, die mit ihrer eigenen Kacke werfen.
Ja, aber
es ist nicht mehr, es ist wirklich auf dem Niveau.
Naja, sie reichen diese Klagen schon ein, weil sie gewinnen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihnen das egal ist, dass sie diese Klagen verlieren. Also sie reichen diese Klagen ja, schon ein.
Sie werfen mit ihrer eigenen Code. Das ist einfach der Punkt.
Ja, das wird auch noch eine Weile so gehen. Ich sehe aber im Augenblick, dass das System, also das ist halt, dass es zu Bidens Präsidentschaft führt gerade. Also das ist die Auszählungen sind jetzt in den meisten Staaten inzwischen beendet. Es gab mal so ein paar Fälle, wo da irgendwie einige zuständige Wahlbehörden die Wahl nicht zertifizieren sollen, aber inzwischen scheint das auch in den allermeisten Staaten durch zu sein, dass die Wahl auch zertifiziert ist und dass auch gesagt wird, ja, Joe Biden hat gewonnen, also diese Unsicherheiten sind beendet, die Gerichte haben das hinreichend weit entschieden. Jetzt hat Trump nochmal probiert, auf die Gouverneure dann und auf State-Abgeordnete Einfluss zu nehmen und die doch zu überreden, weil im Endeffekt ist das wohl Diskretion der Gouverneure, welche Wahlmänner sie schicken. So, die können halt auch im Zweifelsfall sagen, ja.
Eigentlich der Legislators, also das heißt der Landesparlamente, ist das eigentlich.
Also irgendwo habe ich gelesen, dass es im Endeffekt, at the end of the day, theoretisch ist es der Gouverneur, der immer noch das letzte Einspruchsrecht hat. Und da haben einige so, ja, dann schick doch einfach Trump-Supporter da hin. Ist doch egal, was die Wähler beschlossen haben. Und sowas. Das macht im Augenblick auch nicht den Eindruck, als dass es passiert. Das ist alles viel, 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 viel wackeliger, als es sein sollte. Ich finde es bizarr, dass vor vier Jahren hat Trump die Wahl verloren und hatte 2 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Ja, aber hat die Popular Vote mit 2 Millionen Stimmen weniger gehabt, hat 306 Wahlleute gehabt. Jetzt steht Joe Biden da, hat 5 Millionen Leute mehr, Stimmen mehr als sein Gegenkandidat, hat auch nur 306 Wahlmänner. Ja. Hat genauso viele Wahlmänner, obwohl er Millionen mehr Stimmen hatte, Vorsprung hat. Der eine hat die Popular Vote verloren, der andere hat sie mit gigantischem Abstand gewonnen, haben genauso viele Wahlmänner. Dieses Wahlmännersystem ist so kaputt.
Sehr kaputt, ja. Max, ich muss schon wieder, sorry, ich muss schon wieder aus.
Ah, ja, okay. Also das sind so Sachen, die ich sehe. Also das ist alles knapper, als es sein sollte, ganz ohne Frage. Und es ist alles wackeliger, als es sein sollte. Und es ist alles furchtbar und es ist alles schlimm. Und ich wünschte, dass es endlich vorbei wäre. Aber ich bin im Augenblick, also das ist halt, die Schimpansen schmeißen mit ihrem Kot. Aber das System bewegt sich im Augenblick noch, und ich klopfe auf Holz, doch noch weiter. Und was mir viel, viel mehr Angst noch einflößt, eigentlich ist ja diese Strategie der verbrannten Erde, die Trump da jetzt hinterlässt, offensichtlich. Also okay, das jetzt nicht mit der Biden. Also zum einen finde ich es ja fast lustig, er hat sich ja irgendwann mal verquatscht. Und das scheint ja auch mittlerweile, also so in der Rede, wo er sagt, ja, also das wird nicht, also mit meiner Administration wird das nicht passieren, was die anderen dann machen, also ja. Was Biden macht, kann ich ja nicht sagen, aber mit meiner Administration und halt sehr offensichtlich ist, dass dem Mann ist natürlich, also zum einen finde ich die Diskussion lustig, dass es ernsthafte Diskussionen darüber gibt, ob Trump tatsächlich glauben könnte, dass er möglicherweise die Wahl gewonnen hätte, dass das überhaupt zur Debatte besteht bei solchen Wahlergebnissen. Zum Zweiten ist mir im Endeffekt wurscht, ob es ihm klar ist, bewusst ist oder nicht bewusst, ob er diese Wahl, dass er diese Wahl verloren hat. Ich glaube, auf der einen Seite glaube ich, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Und zwar, dass Trump innerhalb von relativ kurzer Zeit, also dass sich das Problem dann irgendwann erledigen wird. Und dass er vermutlich, was du dieses letzte Mal diese Theorie entwickelt hattest, dass dann Don Jr., ja, der wird es probieren. Natürlich wird er probieren, in die Politik zu kommen, aber das heißt nicht automatisch, dass er gewinnt, und ich sehe im Augenblick die Chancen dazu, dass er gewinnt, sehe ich auch geringer an, als dass er nicht gewinnt, wobei habe ich bei Trump genauso gedacht. Das andere, was ich aber gleichzeitig
noch gar nicht angefangen, also.
Ja, aber der ist auch einfach ein sehr, sehr unsympathischer Typ. Und
ich finde auch Trump Senior ist auch ein unsympathischer Typ.
Aber
ich
meine, das ist er, aber Trump, dreh mal ein bisschen an deinem Pegel runter, das ist ein bisschen übertrieben gerade.
Okay.
Oder das Mikrofon ein bisschen weiter weg oder irgendwie sowas. Ich finde, aber Trump hat wenigstens noch eine gewisse Form von Humor oder sowas. Ich sage, bloß weil der Vater das drauf hatte, heißt das nicht, dass der Sohn das automatisch auch drauf hat. Und klar, er hat einen Headstart, weil er trägt halt den gleichen Namen und so weiter und so fort. Also das ist, da kann durchaus einiges passieren, aber nach John F. Kennedy kam auch bei den Kennedys, da kamen noch einige paar sehr erfolgreiche Politiker, aber Präsident ist dann doch keiner mehr von denen geworden, und ich vermute nicht, dass es daran lag, dass die einfach knallt. oder sind im Flugzeug abgestürzt. Aber ich glaube nicht, dass die, das ist kein Automatismus, Don Jr. dann irgendwie der nächste große Kandidat. Es wird auch noch andere Republikaner geben, die diesen Posten gerne haben wollen, und die werden ihm das Leben nicht leicht machen. Also das glaube ich zum einen.
Was mich aber Ja, sorry. Jetzt sind wir weiter.
Das Zweite, was ich glaube, was ja alle sagen, dass Trump jetzt sein eigenes Medium-Imperium gründen wird. Ja, glaube ich sofort. Also er braucht alles, was er braucht, ist sehr, sehr gute Berater, die ihn nicht verarschen und die sehr, sehr schlau sind. Und er braucht einfach eine sehr, sehr gute Disziplin und Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das wird gar kein Problem werden für Trump.
Also ich alles, was er nicht hat.
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass es ihm gelingen wird, ein Medium-Imperium selber aufzubauen. Er wird, was er sicherlich werden wird, ist irgendwo Galionsfigur und er wird irgendwo seine eigene Fernsehshow haben und das wird dann die Trump-Ranch-Show werden und da wird er unfassbar viel Geld mit unfassbar großem Bullshit verdienen und wird viel, 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 viel mehr Einfluss haben, als es jemals gerechtfertigt wäre. Aber das wird alles in allem doch eher gering bleiben. Aber ich glaube, dass so dieser Schaden, den Trump angerichtet hat am politischen System, weit, weitaus größer ist, als man im Augenblick sehen kann. Und dass auch ein Nicht-Trump das ausnutzen können wird. Und das jetzt weil wie willig die Republikaner sich da haben reinschleifen lassen und wie die sich haben im Laufe dieser 4 Jahre bisher, und das ist ja noch kein abgeschlossener Prozess, wie die sich da haben zurechtdrehen lassen und wie die alle Trump gerade in den Arsch schieben, finde ich schon wirklich.
Das ist halt der Punkt. Also der Punkt ist Trump selber, ne? Als Person und als Figur und wie auch immer, oder als Politiker. Darum geht's mir nicht, ne? Also Trump tut, was Trump tut.
Ja.
Er hat gesagt, dass er das machen wird. Er hat gesagt, dass er, es war einfach klar, was er machen wird. Mhm. Dass Trump so agiert, wie er agiert, ja, ist keine Überraschung. Und das ist eigentlich auch gar nicht der Rede wert, ja.
Ja, ja.
Das, was mich wirklich komplett fertig macht, ist einerseits die Reaktion aus der Republikanischen Partei, aus dem, vor allem republikanischen Senat, die halt da mitgehen und das irgendwie unterstützen und irgendwie halt wirklich willentlich und wissentlich die Demokratie vor den Bus werfen für was eigentlich? Ich weiß es nicht so genau.
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was genau ist das eigentlich? Was kriegt ihr daraus?
Ja, also ich
ich fürchte, es ist weitaus weniger, als man glaubt.
Sie haben natürlich Angst. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor der Trump-Base und da kommen wir zum eigentlichen Punkt. Und das ist das, was mich noch mehr outfreakt, ja, ist halt nicht einfach nur die Republikanische Partei, sondern auch das ist nur eine Funktion einer politischen Macht, die entstanden ist durch Trump, und das ist die Trump-Base.
Mhm.
Und die macht mir wirklich Angst. Diese völlige Losgelöstheit von jeglicher Faktenbasis. Du weißt einfach, es gibt nichts auf dieser Welt könnte sie davon überzeugen, dass diese Wahl nicht manipuliert würde.
Mhm.
Es gibt nichts, also kein Beweis, keine Studie, kein Gerichtsurteil, keine Autorität. Es gibt diesen Witz irgendwie zwei Trump-Supporter fragen Gott hier, wie ist das eigentlich, wer hat die Wahl jetzt wirklich gewonnen? Gott sagt Biden. Und dann sagt der eine zum anderen Trump-Supporter, siehst du, ich habe gesagt, dass die Verschwörung noch viel größer, noch viel höher reicht. Und okay. Also es gibt keine Autorität, es gibt nichts, was diese Leute davon abhalten könnte, zu glauben, dass es manipuliert ist. Obwohl es keinen, nicht mal einen Andeutungsbeweis dafür gibt oder auch nur einen Indiz dafür, ja. Sondern es wird halt irgendwelchen Quatsch hervorgehalten von irgendwelchen Leuten, die irgendwo was gesehen haben wollen, ja. Also so eine der Verschwörungstheorien, die herumgeht, die auch so Tucker Carlson auch noch verbreitet auf Fox News, ja, ist irgendwie, dass Biden-Supporter säckeweise Mail-Ballots von Trump-Supportern irgendwie zu einem Biden-Bus geschleppt haben und dort irgendwie zerrissen haben oder sowas.
Genau. Vor dem Bus noch.
Weil das ja klar ist. Ne? Weil man würde das ja niemals irgendwie...
Man würde es ja nicht einfach reinnehmen, sondern man fährt mit dem Biden-Bus vor und dann draußen. Auf jeden Fall,
das muss auf ganz groß Biden draufschreiben, damit das auch ganz klar ist, wer hier den Wort macht.
Bidens Wall Manipulation Mobile.
Man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, wie dumm diese Verschwörungstheorien sind, ja. Aber es ist völlig egal. Diese Leute glauben einfach alles. Und das sind nicht wenige. Es ist nicht die Hälfte der Bevölkerung. Es ist nicht die Hälfte. Es ist vielleicht noch nicht mal ein Drittel, ja, aber es sind 20% oder so. Es sind 20%, die aber komplett den Verstand verloren haben.
Die auch sehr motiviert sind.
Die komplett in einer anderen Welt leben, die in einem anderen Universum gebeamt sind mit ihrem Gehirn. Die haben Rest fucking Verstand. Und ganz ehrlich, und das ist halt einfach der Punkt, wo ich dann sage, okay, das ist der Punkt, wo ich aufhöre, an Demokratie zu glauben. Weil wenn das nicht funktioniert, wenn das jetzt hier schief geht.
Ja, aber da bist ja einer von, dann bist ja quasi bei ihnen. Sie haben ja auch aufgehört, an Demokratie zu glauben.
Ja. Das Problem.
Lass dich reinziehen.
Es ist eine self-fulfilling prophecy, ne? Es ist wirklich eine self-fulfilling prophecy, die sie da machen. Und der Punkt ist, ja, in unserem ganzen Podcast hatten wir ein Thema, das irgendwie positiv war, ja. Und das ist der M1-Prozessor. Deswegen bin ich dafür.
Dass der M1-Prozessor
uns. Dass die Welt ab sofort noch auf einem Apple Silicon läuft. Apple Silicon for World President.
Okay. Und was ist denn, wenn der M2 kommt und der M1 nicht abtreten will?
Ja, also das ist, ich würde sagen, dann lassen wir die Benchmarks entscheiden. So.
Den Benchmarks glaubst du? Ich hab doch der M2 manipuliert. Ich hab gesehen, wie der mit seinem Bus vorgefahren ist.
Und die Prozesse einfach zerstrissen hat.
Genau.
Die Threads.
Ja, aber ehrlich, also das ist sowas, ich glaube, das ist kein neues Phänomen. Also ich bezweifle daran, dass irgendwas an dem wir, das wir jetzt sehen, gerade neu ist. Ich glaube, ich glaube, dass es da ein paar neue Sachen dran gibt. Aber die Dummheit der Menschen ist auf jeden Fall nicht das Neue da. Das ist ja keine Dummheit, das ist der Punkt.
Das ist nicht Dummheit, obwohl man natürlich schnell dazu kommt.
Das kann man unter Dummheit subsumieren. Ich glaube, das ist eine Form von Dummheit
einfach. Es ist wirklich eine Form von, ich habe da ja mal was drüber geschrieben, es ist so eine Form von Tribalismus. Das ist so eine tief sitzende Atavismus, der halt zu so einer komischen Gleichschaltung der Gehirne beiträgt, in denen alle Leute nur noch glauben, sie sind in irgendeinem feindlichen Territorium und sie müssten sich jetzt gegen Feinde verteidigen und koste es, was es wolle, und da darf die Realität auch nicht im Weg stehen.
Ja, aber also zum einen, ich glaube, diesen Zustand kannst du auch nur so und so lange aufrechtzuerhalten, bevor du einfach erschöpft zusammenbrichst.
Ich bin schon erschöpft, Mann.
Das sind wir alle, Michi. Ich glaube, aber das ist auch kein, also ich glaube, dass die Organisationsform übers Internet da ist, dass das ist was Neues und dass sie sich quasi relativ gut gleichschalten können und dadurch wesentlich größere dezentral organisierte Communities haben. Ich glaube auch, was das Internet ermöglicht, dass wir das wesentlich besser sehen, den ganzen Scheiß. Also dass wir das, was vorher die Leute nur, was wir halt einfach nicht mitbekommen haben, weil es halt nur in irgendwelchen Hinterkammern ist, abgelaufen ist, dass wir das jetzt einfach vor uns sehen und wahrnehmen. Ich glaube, dass schon immer sehr, sehr viele Menschen von irgendwelchen Verschwörungstheorien abhängig waren und egal was, also die und wenn ihr eigenes Leben von abhängt, und es total offensichtlich ist, es trotzdem einfach nicht sehen. Ich glaube, das ist beim besten Willen kein neues Phänomen. Ich meine, jede Weltreligion basiert im Endeffekt auf einer ähnlich absurden Annahme, wie dass Trump die Wahl gewonnen haben könnte. Und das ist kein neues Phänomen. Das ist, ich finde das tragisch. Und es ist sehr, sehr erschöpfend, das jeden Tag gerade so vorgeführt zu kriegen. Aber ich frage mich, ob man nicht eher sich die Vorführung sparen sollte, als daran zu verzweifeln.
Ich würde auch gerne den ganzen Scheiß ausblenden können.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde, also was halt an dieser ganzen Maschinerie, ich meine, CNN hat halt diese, also das ist was ich mir nicht gegeben habe, dass sie sich da irgendwie vor den Fernseher setzen und die hinter 120. Also den ganzen Tag CNN zu gucken und ja, hier gibt's noch mal ein County, das hat damals vor 4 Jahren was zu Clinton, jetzt ist es so und so und hier liegt gerade der Hund von Smith, der liegt gerade 3 Stimmen vor und weiß der Teufel was. Das, ich meine, es ist halt, das sind halt auch Medien und die peitschen natürlich auf, aber sie, also die haben ihr Eigeninteresse daran, das Ganze auch am Kochen zu halten und Dinge auch dramatischer darzustellen, als sie sind. Und dann haben wir obendrauf nochmal diese Hype-Maschine Twitter, die einen der simpelsten, aber genialsten Algorithmen der Menschheit besitzt, um die immer gleiche Scheiße, also immer um die gerade anstrengendste Nachricht immer direkt weiter zu verbreiten. Und ich weiß nicht, ob das hilft. Also ich glaube, im Augenblick habe ich gerade Tweetbot wieder auf meinem Telefon installiert. Ich bin sehr froh, dass ich nicht dieses Twitter-Fleets-Scheiß habe da. Wo ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass bei Twitter nur Leute arbeiten, die noch nie Twitter benutzt haben.
Fleets ist echt so, irgendwie, hier der Evans, der macht immer diesen Witz irgendwie, dass wahrscheinlich bald Excel irgendwie auch Stories haben wird. Ja. Es ist so, ich meine, okay, ja, I get it, Stories und so macht Sinn und so, aber es muss nicht jeder Stories machen, das ist einfach, es muss nicht sein.
Na, ich finde so viele, was weiß ich was. Also jemand hat zum Beispiel festgestellt, dass man in Fleets jemanden erwähnen kann, den man geblockt hat. Und dass diese Person dann nie davon erfährt. Also wenn du einen Erzfeind hast, den du geblockt hast, damit er dir nicht seine Follower auf den Hals hetzen kann, der kann dich halt immer noch in seinen Fleets erwähnen und deinen Namen nennen und dann wissen seine Follower, wo sie hin müssen. Und du wirst darüber nie informiert über die Plattform und solche Sachen. Also da sind so Konstruktionsfehler drin, wo man sich denkt, macht sich bei Twitter irgendjemand einen Kopf darum, wie die ein Feature gestalten. Aber es ist halt, ich nutze ja Twitter nur über Third-Party-Twitter-Clients und nur in Ausnahmefällen über die Webseite, beziehungsweise die App habe ich halt nicht auf meinem Telefon drauf. Aber ich finde es halt schon krass, wie die Notifications in der Twitter auf der Webseite, wie die nochmal von irgendeinem Algorithmus geprägt sind. Und wieder halt Sachen nach oben gespült werden, die mich gar nicht so interessieren, aber die, wo halt der Algorithmus glaubt, dass die mich interessieren. Und die dann natürlich gerne mal einfach so sind, dass man draufklickt und sich drüber aufregt. Also selbst wenn man eine wohlgefilterte Timeline hat, was glaube ich die allerwenigsten tatsächlich haben, kriegt man trotzdem diesen Scheiß dann immer wieder in ausgerechnet noch Notifications reingespült. Und also das halte ich für diese algorithmisch gesteuerte Aufregungsmaschine halte ich für sehr, 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 sehr anstrengend.
Also ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass das das Problem ist. Also ich benutze die Twitter-App und muss sagen, dass die meisten Dinge, die mir da reingespielt werden, die mich aufregen, dass ich auch tatsächlich konkret von Leuten kommen, denen ich folge.
Ja, geht mir auch so. Ist bei mir auch, war jetzt nur ein so ein Detail. Aber ja. Was ich mit dem Algorithmus meine, mit dem Aufregungsalgorithmus, ist halt einfach die Retweet-Funktion, die halt total billig ist, nämlich du hast einen Button, um halt, hier ist was ich aufregend, spannend finde, hier blase es in die Welt, hier multipliziere es. Also du hast
ja, halt da haben die ja da haben die ja was geändert, ne? Hast du mitgekriegt. Also dass sie also erstens du, wenn du Retweet drückst, wo ein Text verlinkt ist,
ja,
dann wirst du darauf hingewiesen, dass du vielleicht erstmal den Text
lesen solltest.
So, ja. Irgendwie. Als zweites wird einfach nicht einfach dein Retweet ausgelöst, sondern du wirst aufgefordert, selber etwas zu schreiben.
Genau, also so ein Quote-Tweet quasi dazu zu schreiben.
Zu schreiben. Und der Punkt ist halt, bei beiden Maßnahmen ist natürlich irgendwie genau diese Reflexivität zu reduzieren, also diese so ein bisschen Reibung reinzubringen eigentlich, ne?
Ja, klar. Aber ich finde das krass, wie dieser Retweet-Button. Also ich finde so dieses, ja, das Algorithmen steuern unser Leben, bla bla bla, was ich ja gerade auch so ein bisschen in die Richtung abging mit diesen Tweets, die ich da reingepostet kriege. Aber ich finde dieses Phänomen, dass du hast diesen simplen Multiplikator-Button, der ist jetzt nichts Geheimes, da ist jetzt kein geheimer Algorithmus hinter, sondern erstmal ist dieser Retweet-Button in seiner einfachsten Form nichts weiter als multipliziere das an meine Follower. Und wie der schon diese Plattform geprägt und verändert hat.
Ja.
Und wie viel meiner Timeline nur aus Retweets von anderen besteht. Und wie sehr jeder einzelne Mensch, der das dann retweetet da drinnen, nur als Multiplikator für dieses ganze System genutzt wird. Das finde ich schon krass. Und das ist halt auch eine Gefahr bei Twitter. Und ich werde heute Abend wahrscheinlich nochmal durch meinen Feed gehen, aber ich meine, wenn ich jetzt nicht wüsste, was heute Abend in Leipzig abgegangen ist, sondern das irgendwie nochmal morgen im Tagesspiegel und auf Tagesschau lesen würde, dann wäre ich nicht wahnsinnig viel weniger informiert und auf jeden Fall sehr viel entspannter und hätte ein ruhigeres Leben und könnte vielleicht bessere Dinge machen, die der Welt auch irgendwann mal helfen. Und das finde ich schon gerade, also auch also es fällt mir unfassbar schwer, aber am Ende des Tages muss ich doch sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied. Also es wird Trump nicht verhindern, wenn ich jetzt hier die Nacht durch Doom scrolle, anstatt zu schlafen. Und ja.
Doch, du hast die Macht, Max.
Ach, scheiße.
Du bist es.
Ich bin's. Ach, okay, dann Doom scroll ich noch ein bisschen. Schatz, ich muss noch ein bisschen Doom scrollen. Ich hab die Macht. Wenn ich damit aufhöre, dann wird Trump gewinnen. Oh Gott, stell dir vor, du bist.
Also ich muss ja sagen, gerade zu Corona hat mir Twitter wahnsinnig gute Dienste geleistet. Also ich bin.
Ja. Yeah.
Ich habe wirklich das Gefühl.
Ich sag ja nicht, dass es immer
Twitter,
schlecht ist.
Durch Twitter wahnsinnig gut informiert zu sein. Einfach weil wirklich alle Leute, die wirklich Interessantes zu dem Thema zu sagen haben, sind alle auf Twitter. Ich meine, irgendwie angefangen von Christian Drosten über, aber auch die ganzen Wissenschaftsjournalisten, hier Fischblock oder hier MyTai.
Die von MyLab.
MyLab, genau, MyLab. Dann so Zeynep Tufekci, die viele gute Sachen schreibt. Kai Kupferschmidt, der sehr, sehr gute Science-Journalist. Und
Pavel Meyer mit seinen Zahlen.
Pavel Meyer mit seinen Zahlen. Also es ist wahnsinnig. Hier Thomas Boeo. Das finde ich auch übrigens total krass, ne? Thomas Boeo, ich habe den ja irgendwie schon relativ früh immer irgendwie gehypt und so. Mittlerweile wird der so namentlich abgefeiert hier. Die CSEC hat das jetzt bei Corona-Update, hat den nochmal ganz ausführlich seinen letzten Artikel, haben die da besprochen. Also so richtig krass. Also der ist jetzt mittlerweile total anerkannt überall. Ach so,
wer ist das?
Thomas Pueo, der damals den Artikel geschrieben hat, The Hammer and the Dance.
Ah, okay.
Du hast mich damals noch total beschimpft, dass ich da
irgendwie, ja, hab ich.
Den Pueo da zitiert habe.
Hab ich.
Der ist mittlerweile, wird er von allen total anerkannt, ne? Das ist echt abgefahren. Ja, auf jeden Fall, ja, also es sind auf jeden Fall spannende Leute irgendwie überall auf Twitter und ich habe da.
Ich glaube auch, dass das darüber hinaus noch gibt. Also ich glaube, dass dadurch auch Leute ihren Weg in die ganze Debatte gefunden hätten, die von den klassischen Medien, wenn es Twitter nicht gegeben hätte, vielleicht nicht so aufgegriffen worden.
Ja, total.
Also ein Drosten hätte sich wahrscheinlich auch so angefunden, weil er ist ja sowieso über den relativ klassischen Podcast. Allerdings auch da hat dieses neue Medium vielleicht eine ganz andere Informationsebene ermöglicht.
Und ich glaube, er war vorher auch schon auf Twitter, ne? Also.
Ja, aber ich meine, er sozusagen hätte es nur den Podcast gegeben und Twitter nicht, dann wäre er trotzdem groß geworden. Aber vielleicht hätten sie von ihm gar nicht gewusst oder sowas. Aber ich glaube schon, dass dadurch Sachen, also wie zum Beispiel das Maskenthema hier in Deutschland, was ansonsten, wenn das jetzt nur über klassischen Journalismus gekommen wäre und über die Experten, die alle gesagt haben, nee, braucht man nicht. So, das ist so ein Thema, was dann doch immer wieder von irgendwelchen relativ leisen Stimmen auch oder von kleinen Stimmen auf Twitter angetrieben worden ist.
Ja.
Und ich glaube, also
ich weiß noch damals, so März, Ende März irgendwie oder Anfang April war das, glaube ich, da gab es halt, wie gesagt, ne, also da war auch Drosten noch total skeptisch, so irgendwie, so ja, Masken, das wird sich sowieso
ja, genau.
In Deutschland auch durchsetzen. Und da hat hier der Friedemann Karik hat dann, ich glaube schon mal erzählt, ne, hat er dieses Maske auf Website gelauncht, wo sie halt irgendwie konkrete Anleitungen, wie man sich selber Masken baut, irgendwie einfach verbreitet haben. Mhm. Mit der Argumentation, jetzt brauchen wir alle Masken, lass uns einfach welche machen. Und das war dann so ein bisschen der Wendepunkt, hatte ich das Gefühl. Also danach ging das dann ganz schnell, ne? Irgendwie, ja. Und das ging dann halt auch ganz viel über Twitter und über Social Media.
Ja, klar. Ich sag ja auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Twitter verdammen sozusagen. Aber es ist, man sollte sich schon der Tatsache bewusst sein, was es mit einem macht.
Ja.
Und wie sehr man Teil des Ganzen da ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel, was ich eine Zeit lang, was bei mir sehr gut funktioniert hat, im Augenblick funktioniert das leider überhaupt gar nicht mehr gut, aber es hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, dass ich halt in meinem RSS-Reader halt hier mit Feedbin. Das ist so ein Dienst für RSS-Reader und ich mag halt nach wie vor meinen RSS-Reader sehr gerne. Und die haben halt auch eine Twitter-Schnittstelle und da kann ich dann halt, und dann kriege ich eine Liste von ausgewählten, inzwischen auch zu vielen, aber ausgewählten Leuten, die ich dann in meinem Reader abonniere, halt in meinem RSS-Reader, in einem Interface, was nicht dafür gemacht ist, um ewig lange weiter zu scrollen, sondern wo ich auch irgendwann mal mit durch bin und was halt auch nicht so diese Jetzt-Zeitigkeit hat, sondern was man halt, das kann ich halt zweimal täglich machen und dann bin ich auch irgendwann fertig und dann hat sich der Salat auch wieder. Und und ich glaube, das werde ich auch mal wieder stärker angehen, weil dieses so Tweetbot aufmachen und einfach nur scrollen und scrollen und scrollen und scrollen und scrollen, bis man irgendwann im Delirium ist, das ist halt nicht gut, das ist halt nicht gesund. Und das mag sein, dass da auch gute Informationen drin stecken, ohne Frage. Natürlich stecken auch gute Informationen, stecken spannende Geschichten drin. Ich kriege jeden Tag gute Memes darüber, aber es ist, ich würde sagen, der Nettoeffekt für meine psychische Gesundheit ist trotzdem eher negativ als positiv.
Ja, also heute war auf jeden Fall der Twitter-Stream für mich devastating. Also ich bin heute richtig schlecht gelaunt, deswegen. Und zwar sowohl was Corona-Maßnahmen angeht, als auch was Corona-Idioten angeht, als auch was Trump-Supporter angeht. Es ist momentan Doomsday gerade. Es macht mich einfach nur fertig.
Ja.
Ja, und heute war, glaube ich, mal so ein richtiger Rant WMR mit mir. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid, aber heute...
Ja, mit mir am Anfang auch.
Ich bin heute einfach richtig schlecht gelaunt. Lasst euch eure Demokratie nicht von mir verderben.
Guckst dir das gerne von Weitem an.
Ich guck mir das noch eine Zeit lang mit euch an, wie ihr da mit eurer Demokratie da.
Ob man das so weiterlaufen lassen kann.
Und ich sag mal so, wenn es mir dann auch genug ist, ne, dann sage ich auch genug und dann wird dann die MS-Pro-Diktatur eingeführt.
Parlamentarische Monarchie. Oder wie heißt das in Großbritannien? Was die Queen ja
konstitutionelle Monarchie.
Konstitutionelle Monarchie.
Ja. Das ist dann schon eher so eine richtige Monarchie. Also so eher so Ludwig der 14. Sonnengott, Sonnenkönig.
Nee, aber so wie du es im Augenblick machst, wie du gerade halt so sagst, naja, ich lass euch mal noch ein bisschen machen und bis ich einsehe, dass man das echt nicht
macht. Bis ich mir mein Land wieder zurückhole.
Genau, ich bin das Volk.
L'état, c'est moi.
Siehst du, das ist auch, kannst du auch eine super Demo machen, weil es kann keine Spreading Event werden, weil wenn du ganz alleine deine eigene Ich bin das Volk Demo machst.
Der Punkt ist ja, also ich bin ja gar nicht der legitime Herrscher, ne? Der M1 ist es doch. Das hat mir schon.
Ach so, ja, stimmt, logisch.
Spätestens der M2.
Der kann so schnell recounten.
Was mich so ein bisschen an dieser ganzen KI-Debatte, ne, irgendwie, das ist auch ein spannendes Thema eigentlich.
Ach Gott.
Ein bisschen viel jetzt aufzumachen, aber was mich da so stört, ist einerseits.
Oh, wir haben ja noch die ganze Nacht.
Ja. Die KI-Debatte ist natürlich über total behypt, ja. Natürlich, yeah. Das sehe ich auch, ne, irgendwie. Sowohl die ganzen Erwartungen als auch die ganzen Ängste sind total übertrieben. Auf der anderen Seite, ja, sage ich aber, hey, das, wogegen die KI jetzt antritt, ist nicht irgendwie irgendwelche Zauberkraft, sondern das ist die menschliche Intelligenz.
Das heißt, schlauer als wir wird es ja schon immer sein.
Also so groß ist der Threshold nicht, den sie nehmen muss. Ja, so wirklich nicht.
Ja, ich habe mich neulich, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, und zwar, also man kriegt ja immer mehr mit, dass man, die Menschheit glaubt ja immer, dass sie eigentlich so quasi einmalig ist im Tierreich und dass sie irgendwelche Eigenschaft hat, die nur Menschen haben und keine Tiere. Und so Werkzeuge benutzen können und so. Und dann stellt sich bei immer mehr von diesen Sachen raus, haben manche Tierarten zumindest auch. Und Krähen können auch Werkzeuge bauen und so, und nicht nur Schimpansen und weiß der Teufel was, und eigentlich doch weiter verbreitet. Und dass es doch immer mehr Eigenschaften gibt, die wir eigentlich alle haben. Und ich frage mich, ob es eigentlich Tiere gibt, die Suizid begehen außer Menschen. Und
hat das ja mal lange Lemming unterstellt, aber das ist, glaube ich.
Ja, das wurde wohl nur für einen Disney-Film gestaged sogar. Das ist einfach nicht der Fall. Lemminge bringen sich nicht um. Die sind nicht bescheuert. Und die stürzen sich, die stürzen sich auch nicht so in Massen irgendwelche Küsten runter. Also das ist wirklich alles für einen Disney-Film gestaged. In einem Studio in L.A., in dem gleichen Studio, in dem auch die Mondlandung. Das klingt jetzt wirklich so verschwörungstheorisch, aber es ist einfach tatsächlich ist nachgewiesen.
Nee,
ist das richtig. Könnte alles in meinem Buch lesen. Steht direkt im Regal, neben der Mond war eine Scheibe und die Erde ist eine Scheibe. Mond. Ach, der Mond, ist der Mond eigentlich eine Scheibe oder ist der Mond rund? Egal.
Der Mond ist rund, im Gegensatz zur Erde.
Ja.
Ach, Max, das weißt du alles gar nicht.
Ne? More and more people around the globe now that the Earth is as...
Flat Earth Society has members
around
the world. Genau.
Genau, all around the globe.
All around the globe, ja.
Ja. Wo war ich jetzt gerade? Genau, und es wäre doch eine schöne, eine fast Ironie, wenn im Endeffekt das Einzige wäre, was Menschen wirklich von Tieren unterscheidet, dass Menschen hin und wieder Suizid begehen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, super, oder? Nein, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, wenn wir uns ausrotten, wäre nicht alles schlecht gewesen. Ja.
Na gut, Max, ich würde sagen, damit haben wir es jetzt 3 Stunden, das haben wir jetzt mal ordentlich gegeben ihm, dem Ganzen.
Ich muss ja halt sagen, es hat ja mit diesem Zencaster wirklich hervorragend funktioniert. Warum haben die, können die da jetzt mal bitte noch eine Streaming-Funktion einbauen, das wäre nicht so toll. Cool. Und dann auch direkt hier aus dem heraus publishen, das wäre auch noch geil. Okay, dann drücke ich jetzt hier mal auf Abbrechen oder auf Stoppen.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.